Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Eckert, Nendo, guten Tag.
Hoppeldi-hopp, frohe Ostern zusammen. Auch mit dabei, Timon Acker
Klenker. Stimmt, wir haben ja heute noch Ostern, herzlich willkommen.
Heute ist Ostermontag, ja.
Ja, wir nehmen also punktaktuell auf, weil wir es vorher nicht eher geschafft haben. Deshalb kommt die Folge ein paar Stunden später, aber wir haben es noch geschafft.
Ein paar, so 12 wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
12 Stunden später. Aber egal, Montag ist Montag, ja. Der Montag ist, bis wir schlafen gehen. Also vielleicht ist es auch dann schon 2 Uhr nachts oder so. Aber dann ist immer noch Montag.
Ja, genau.
Einigen wir uns einfach da drauf. So.
Und deshalb gibt es noch eine Folge. Kommt. Richtig.
Ja, schön, dass wir alle wieder da sind. Ich hoffe, ihr habt was isst man an Ostern eigentlich normalerweise?
Ah ja.
Eier. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Eier im Bauch. Nee, das klingt nicht richtig. Das klingt absolut nicht richtig. Ist doch, man doch. Nicht Lamm? Oder
ja, schon, aber auch
so.
Eier. Und Schokolade.
Ja, dann hoffe ich, dass ihr viel Schokolade im Bauch habt. Das
und
klingt
Eier.
Besser als Eier. Ja, Eier auch. Gottes Willen. Das ist ein Start hier. Wir sind übrigens auch immer noch ein Filmpodcast, deswegen werden wir heute wieder viel über Filme reden. Ich habe was ganz Besonderes mitgebracht als kleines Osterspecial. Ich glaube, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Der Timon hat was Feines mitgebracht. Wir haben Top-Listen-Film, wir haben einen neuen 42er für euch, wir haben einen alten 42er, den wir vom Kino-Event noch mitgeschliffen haben. Es wird ein Fest.
Yes, ich freue mich
mein
sehr.
Sohn.
Oh, ich freue mich auch auf nächste Woche. Schon mal kleiner Spoiler, das ist jetzt ein bisschen besonders, aber heute.
Mann, du kleiner Spoilerhase, du. Ja. Hast du ein Spoiler-Ei hier versteckt? Ein Easter Egg. So, ein Easter Egg hast du versteckt.
Ich muss anfangen ganz kurz.
Ja,
ich möchte mit einem kleinen Thema anfangen.
Du weißt endlich, was DiCaprio auf Deutsch heißt.
Ich wollte dich fragen, ob du es nämlich geguckt hast. Es ist mittlerweile raus, 2 Folgen, die fünfte Staffel von LOL.
Ja. Willst du da jetzt schon drüber reden?
Wollen wir drüber reden, ganz kurz?
Oder? Am liebsten würde ich drüber reden, wenn wir alles gesehen haben. Da sind ja 6 Folgen, 2 sind raus. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, es ist nicht zum Brüllen komisch, aber es ist herzerwärmend. Ich habe das so gerne geguckt einfach. Das war, schön.
Ja.
Wenn Otto mit seiner Gitarre da steht und ich weiß auch nicht, da geht mir mein Herz auf. Ich weiß auch nicht.
Ja, also ich lass mich mal überraschen, wie der Rest wird. Ich muss aber sagen.
Zu wenig Hamster für dich wahrscheinlich oder so, ne?
Ich muss sagen, es wurde bei mir sehr wenig gelacht. die Lachquote war sehr, sehr niedrig.
Ja, das ist natürlich, die letzten Staffeln war schon sehr auf die Mütze und jetzt sind halt viele Leute dabei, die so, wie gesagt, diesen herzerwärmenden Humor machen. So die Nummer von Ralf Schmitz, die fand ich auch stark. Die war eher beeindruckend als richtig lustig.
Ja, also ich würde sagen, es ist eher so ein Humor so 2000.
Ja, wobei 2000 ist schon hart. Wenn du mal so 6er-Pack oder
ja,
wirklich
sowas.
Die dreisten 3
ja, genau
reinst. Nein,
so.
Das ist doch ganz anderer Humor. Die Leute stehen da jetzt zwar, aber das ist ja, der Humor ist ja ein anderer. Das ist ja, also.
Ja, vielleicht reden wir da noch mal in Gänze drüber.
Ja, egal. Das, okay. Da wird schon noch was kommen. Das ist ja auch erst der Anfang gewesen. So, ich meine. Aber wie gesagt, ich bin auch ein Fan von deutscher Comedy, wenn sie denn gut ist und nicht so unter der Gürtellinie so Blödsinn Mario Bart-Scheiß oder sowas. Aber da geht noch was. Da gebe ich dir recht. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Danke.
Das sag ich mal.
Vielen Dank. Okay, ja, dann fange ich noch mit was anderem an, was ich gesehen habe. Eine weitere Serie geht auch ganz schnell. Ich hatte in der ersten Staffel schon drüber geschwärmt. Jetzt gibt es die zweite Staffel. Noch nicht alle Folgen.
Was denn? Ich weiß, wovon du redest. Ich habe deine Instagram-Story gesehen
yes!
und hab extra gefragt, was guckst du denn da schon wieder?
Darauf wollte ich eingehen. Physical 100, die koreanische Netflix-Serie, wo geguckt wird, welcher Kandidat von den 100 Teilnehmern hat den besten Körper und kann sich gegen alle anderen durchsetzen in verschiedenen Sport, körperlich herausfordernden Spielen. Die hat eine zweite Staffel bekommen. Ich glaube, aktuell sind 7 Folgen oder so draußen. Also es ist noch nicht durch. Und ich muss sagen, die Spiele in der ersten Staffel waren ein bisschen cooler und so. Trotzdem macht sehr viel Spaß zu gucken. Ist ähnlich inszeniert, ist so ein bisschen mehr auf Underground gemacht diesmal. Kandidaten trotzdem cool. Du hast Leute dabei, die eine Goldmedaille gewonnen haben. Du hast Soldaten dabei, also bei Olympia eine Goldmedaille gewonnen haben. Soldaten, Bodybuilder, Crossfitter, Schauspieler, also alles Mögliche hast du dabei. Sehr interessant, sehr gemischt. Ich habe aber dazu eine Story gemacht, weil ich muss sagen, die ersten Folgen, es bessert sich gegen Ende zum Glück, aber die ersten Folgen sind in der deutschen Synchro so bescheuert. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, wer sich das ausgedacht hat, aber also jede Menge ganz, ganz komische Sachen, die da drin sind. Sowas wie auf Lock. Ne? Einfach,
oh nein!
Also so. Wo einfach solche Sachen eingeworfen werden, wo du dir denkst, so, was soll das denn? Wer redet denn so?
Ist es auch synchronisiert von Susanne Daubner oder ist es, wer spricht das ein?
Alle einfach.
Macher.
Ja, oder was ein Keck kam auch.
Was ein Keck.
Und also ich bin jetzt kein Koreaner und ich bin auch nicht der koreanischen Sprache mächtig, aber ich glaube, das hat er so im Original nicht gesagt. Und
ja, also koreanisches Jugendwort des Jahres bestimmt auch irgendwie, keine Ahnung, Geringverdiener oder so gewesen.
Ja,
nur auf Koreanisch halt.
Mein großer Favorit, den hatte ich dann auch in der Instagram-Story geteilt, war Heiliges Kackfass.
Ja, da, genau, Heiliges Kackfass. Kann das sein, dass die Deutschen irgendwie versucht haben, da auch so ein bisschen Takeshis Castle zu machen?
Ich weiß es nicht genau. Also ich habe gemerkt, es gibt sich irgendwann. Irgendwann ist das nicht mehr so drin. Das ist mir dann aufgefallen, weil ich gemerkt habe, so, man merkt es ja gar nicht mehr. Aber gerade in den ersten Folgen fasst du dir an den Kopf, was die sich dafür eine Scheiße ausgedacht haben.
Vielleicht hatte der Übersetzer beim Synchronstudio irgendwie einen Krankenschein die ersten paar Tage. Und dann hat der Chef das selber gemacht. Ja komm, das kann ja jeder hier, koreanisch, ja, kein Problem. Auf Lock, das ist doch modern.
Heiliges Kackfass.
Oder der Praktikant hat das gemacht. Sonst die TikTok für Synchronstudio macht. Man hat dann die Übersetzung mal angefangen irgendwie.
Ja, vielleicht,
ach ja, großartig.
Vielleicht ist das ein Move, damit die Leute halt drüber reden. Aber ja, ansonsten wieder für die Leute, die die erste Staffel mochten, kann ich die zweite fast genauso empfehlen.
Was ist dein Lieblingsspiel gewesen bisher?
Boah, das ist eine gute Frage. Also die erste Challenge fand ich krass, wo einfach 100 Laufbänder standen, die mit der eigenen Körperkraft betrieben werden. Und man muss 10 Minuten laufen.
Und die haben sich nicht bewegt, die musstest du selber bewegen, oder was?
Ja, genau. Also keine elektrischen, sondern je schneller du selber läufst, desto schneller bewegt sich das Laufband. Und du musst versuchen, innerhalb von 10 Minuten unter die ersten 50 zu kommen. Das war so ein Vorauswahlspiel. Also du bist nicht rausgeflogen dann, aber du hast einen großen Vorteil dann bekommen in den nächsten Spielen. Und dann haben die 50 weitergemacht, mussten noch mal 7 Minuten laufen. Davon wurden 10 ausgewählt. Und die mussten noch mal 5 Minuten laufen. Und dann stand eine Reihenfolge fest.
Ja.
Und das finde ich schon hart, wie du einfach so gegen andere läufst. Und dann siehst du halt auch so Leute, so krasse Bodybuilder, die kommen halt nicht weit, weil die halt voll aufgepumpt sind und ja, nicht laufen können so. Also das war dieses 1-gegen-1 quasi dann, alle gegen alle, das fand ich schon sehr interessant.
Ja, spannend. Also mich hat die erste Staffel ja schon nicht so wirklich abgeholt, aber ich bin auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe für solche Serien, dementsprechend gönnt euch, wenn ihr Bock drauf hat.
Dann ist die zweite auch nicht so ganz deins. Ich finde es ein bisschen schade, weil es sehr viel um Kraft geht. Also du merkst, Leute, die viel Kraft haben, die kommen da auch, weil es muss sehr viel Zeug geschleppt werden. Ja. Das ist für Frauen jetzt ganz oft einfach nicht so vorteilhaft wie für so Männer. Dann sind da auch.
Aber die treten auf Augenhöhe an, ne? Da gibt es jetzt nicht eine Frauen- und eine Männerkategorie.
Ja, genau. Sowas, das ist alles alle gegeneinander. Richtig.
Ja.
Ja. Oder es gibt auch 1-gegen-1-Duelle, wo man dann irgendwie um 3 oder 5 Minuten um so einen Ball kämpfen muss und der ihn am Ende hat, der kommt halt weiter und der andere fliegt raus. Und da gibt es dann auch Frauen, die gegen Männer kämpfen, weil einer durfte wählen und hat sich dann den jeweils anderen ausgesucht. Das ist dann auch interessant zu sehen.
Also irgendwie ist da ja auch eigentlich nur ein kleiner Schritt bis die Fall Guys verfilmen, oder?
Was war denn Fall Guys nochmal?
Kennst du Fall Guys?
Ach, dieses Spiel! Ja.
Da würde ich wieder einschalten, wenn die alle in so richtig dummen Kondomanzügen dann da irgendwie so, irgendwie so ein Parcours laufen müssen. Da gibt es ja auch so Spiele, wo dann so ein goldenes Ei hast. Und
aber es gab doch auch so, also abgesehen von Takeshis Castle, gab es so auch dieses, boah, jetzt, warte mal, hieß das Wipeout oder sowas? Oder laber ich gerade Scheiße?
Ah, doch, du hast recht. Sowas. Ja, Wipeout. Das fand ich aber, glaube ich, total scheiße. Gab es denn ja auch eine deutsche Version
von? Ja.
Ja, weiß ich auch nicht. Das ist es. Ja, wobei, das ist schon näher dran an Fall Guys. Das ist absolut recht, wenn ich die Bilder hier sehe. Ja, aber so richtig, also ich fände so eine 1:1 Umsetzung von Fall Guys, fände ich schon stark.
Ja, auf jeden Fall. Mit Ryan Gosling als Fall Guy.
Ja.
Ich möchte aber dafür plädieren, dass Heiliges Kackfass auf jeden Fall schon mal in die engere Auswahl für den Folgentitel kommt.
Ja, okay, das können wir ich dachte, du kommst jetzt mit Jugendwort des Jahres, Heiliges Kackfass. Das auf jeden Fall, so spricht die Jugend von heute. Aber ja, wir schreiben das mal auf für den Folgentitel. Aber ich habe das Gefühl, da kommt noch Oh, jetzt habe ich Haiö geschrieben.
Ah ja, perfekt.
Heiliges Kackfass. Sehr schön. Ja, die kommen in die engere Auswahl, ne? Ihr seht ja jetzt schon, wie die Folge heißt, aber wir haben da immer so Brainstorming-Sessions über 4 Stunden nach der Folge. Und
genau.
Dann wird im Haarklein, im Kollegium wird dann entschieden, wie die Folge heißt und so.
möchtest du mal weitermachen? Ich habe noch was, aber vielleicht mache ich das gleich später mal nach dir.
Ja, ich habe aber direkt einen Doppelpack, ne? Ich weiß nicht, ob du abwechseln machen willst. Ja, ist okay. Ja, Timon. Ich muss kurz in mich gehen. Ich habe noch nicht damit gerechnet, dass ich schon dran bin. Ich habe nämlich ein bisschen was Größeres vorbereitet für heute. Ne? Ich dachte mir, heute der Tag des Herrn, heute Ostermontag, da muss irgendwas Besonderes kommen. Und dann ist mir eine Sache eingefallen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einmal einen Osterfilm geguckt.
Leben des Brian zählt nicht, ne?
Nee, Leben des Brian, also der ist ja sogar verboten an Karfreitag und so eine Geschichte, da kannst du ja nicht mal gucken. Nee, es geht mir um so richtige Osterfilme. Weihnachtsfilme gibt's wie Sand am Meer, aber Osterfilme, das sind die Perlen. Ja, siehst du, merkst du selber, ne? Ich hab zwei Osterfilme mitgebracht.
Ja.
Und ich verstehe jetzt, warum es keinen Markt für Osterfilme gibt. Das hat offensichtlich einen Grund. Fangen wir an mit dem ersten Film, den ich mitgebracht habe. Hopp, Osterhase oder Superstar. Das ist ein Film von 2011, ein Animationsfilm von Illumination. Illumination hat ein Jahr vorher den ersten Ich einfach und verbesserlich Teil rausgehauen und hat dann direkt nachgelegt mit Hopp, Osterhase oder Superstar. Mhm. Ich möchte euch direkt kurz abholen in die Welt von Hopp. Stellt euch einfach vor, die Geschichte von Santa Claus, also ne, Santa Claus hat halt seine Rentiere, seinen Schlitten, der hat seine Werkstatt, wo Elfen Spielzeug bauen etc. All das haben die genommen und in Ostereierfarben angemalt. Das heißt, es sind jetzt Hasen, die auf den Osterinseln leben, in einer Fabrik, versklaven die irgendwelche Küken, die dann Schokolade zusammenzimmern. Und es gibt eine Tradition, die Familie Osterhase, die immer an den neugeborenen Sohn oder wie auch immer den Hut des Osterhasen, des großen Osterhasens, der dann die Kinder auf der ganzen Welt mit
was?
Körbchen beschert.
Was für
ja,
ein
das
Hut?
Ist wirklich, der Hut, also der Hut, also der metaphorische Hut halt. Also kein
es gibt keinen richtigen Hut. Okay.
Nein, es gibt keinen Hut, aber am Anfang wird dann so gesagt, so über Generationen wurde dann dieser Osterhasentitel weitergegeben. Und dann kommen wir halt dazu, dass der aktuelle Osterhase schon so in seine Jahre gekommen ist. Und sein Sohn soll irgendwann diese Würde übernehmen. Der hat aber gar keinen Bock, der will lieber Schlagzeuger werden. Das ist das Problem.
Klar.
Wie das halt mit so Teenagern ist, die haben gar keinen Bock, irgendwas zu machen, was die Eltern sagen. Und weil er das nicht so geil findet, haut er ab. Der flüchtet einfach, der zieht Leine. Parallel geht es dann aber auch um, wie heißt der Typ nochmal? James Marsden. Das ist irgendwie so ein Gesicht, das hat jeder schon mal gesehen. Der ist irgendwie in 1000 Filmen dabei, aber in keinem, wo du sagst, boah, da war er jetzt aber richtig gut.
Gibt's keinen? Ja, ich kenne.
Ich weiß auch gar nicht, wo der überall mitgespielt hat. Kann man ja mal kurz
X-Man
gucken.
X-Man aus 2000, Hairspray.
Verwünscht hat er den Prinz gespielt, genau. Hairspray hat er mitgespielt.
Sonic? Also Sonic? Sonic!
Stimmt, Sonic hat ja auch den
Er war der Sonic-Besitzer.
Der Sonic-Besitzer. Ja, der Sonic-Besitzer, genau. Genau, und der parallel lebt in einer Familie, ja, ist schon, ich sag mal, über 20 und die Familie will, dass der mal langsam einen Job findet und rausfliegt aus seinem Haus. Ne, also der soll mal sich eine eigene Bude, seine Familie zurücklassen, seine eigene Bude suchen, endlich mal einen Arsch hochkriegen etc. Und der trifft dann auf den geflüchteten Osterhase und
oh Gott.
Die haben so viele Gemeinsamkeiten, also eigentlich hat er total erst Angst vor dem Hasen, wie man halt Angst hat vorm sprechenden Hasen, also und dann nimmt die Sorry halt ihren Lauf und am Ende, kann ich ja auch schon mal spoilern, am Ende stellt dann der Typ fest, dass er super gerne selber Osterhase wäre. Weil er hat als Kind den Osterhasen getroffen und seitdem ist es irgendwie ein Traum von ihm, Osterhase zu werden. Oder also der Mensch, nicht der Hase.
Ja, ja. Der Mensch möchte der Osterhase werden.
Richtig. Und deswegen ist dann so der Deal, yo, ich werde Osterhase und du machst deine Schlagzeugkarriere. Und also
was ein,
und dann übernehmen,
was?
Und dann was? Übernehmen die Küken, übernehmen noch die Fabrik, weil die Küken sich logischerweise versklavt und benachteiligt fühlen und dann wird der Oberküken, will dann der neue Osterhase werden. Also, Timon.
Also, so wie du es mir gerade erzählst, klingt das ja nach so einem Bullshit.
Es ist wirklich, ich habe ja letztens Happy Feet mitgebracht, ne? Das ist noch schlechter als Happy Feet gewesen.
Aber es sieht optisch gar nicht scheiße aus.
Es ist noch schlechter optisch als Happy Feet. Es ist sowas von ein kackhässlicher Film, weil die dieses Animierte mit dem normal gedrehten irgendwie vermischen und das sieht einfach oft nicht so aus, wie es aussehen soll. Und wenn du das halt mal mit Ich einfach unverbesserlich vergleichst, der ein Jahr vorher rauskam von demselben Studio, denkst du dir, haben die irgendwie geguckt und so die guten Arbeiten an dem Teil und
ja
die anderen Mitarbeiter, die müssen auch irgendeine Arbeit haben, die machen dann halt den Osterhasenfilm, so weißt du?
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Und das ist Osterhase oder Superstar.
Ach du Scheiß. Also allein die Beschreibung ist doch schon, da muss man es doch merken.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwelche Kinder daran Spaß hatten.
Nee.
Die Gags sind alle so stumpf. Also ich erinnere mich ja auch noch an viele Kindheitsfilme, die jetzt vielleicht als Erwachsener nicht mehr so geil sind. Ist klar so. Ne? Kinder haben dann nochmal einen anderen Blick drauf etc. Aber die haben sich wirklich überhaupt keine Mühe gegeben, sich mal irgendwas auszudenken, was mal innovativ oder neu ist. Es ist alles zusammengeklaut von verschiedenen Stellen und ergibt einfach auch überhaupt keinen Sinn. Also, was soll ich da noch großartig zu sagen, außer eine 3? Ich habe eine 3 gegeben. Also, das war wirklich, kannst du dir so was von sparen, den Film. Zeig den bitte auch nicht euren Kindern. Das ist wirklich, die versuchen da irgendwie aus dieser Osterhasen, ich weiß ja noch nicht mal, wo das herkommt. Ne, diese Osterhasengeschichte versuchen die genauso aufzublasen wie Weihnachten mit Santa Claus und allem drum und dran. Und kein Kind auf der ganzen Welt feiert lieber Ostern als Weihnachten. Da kannst du mir nichts erzählen.
Ist auch, Weihnachten hat auch einfach die besseren Gadgets so. Also da kannst du auch viel mehr draus machen.
Ja, und das Wichtigste, also ich dachte mir, okay, vielleicht erfahre ich in diesem Film endlich mal, warum der Osterhase Eier versteckt. Warum werden die Eier versteckt? Erfährt man natürlich nicht in dem Film. Es wird nicht mal angesprochen. Es wird immer davon ausgegangen, ja, ist halt so. Der springt halt rum und versteckt die Sachen so. Aber warum versteckt der Osterhase Eier? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Kann mir das irgendeiner erklären? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, aber
das
du solltest den auf jeden Fall mal reinziehen, Timon.
Ja, das klingt schon richtig super. Danke. Toll. Mhm. Ja, ich merke, da ist noch Luft nach oben bei den Osterfilmen.
Da ist auf jeden Fall noch ein Luft nach oben und ich sag mal, wer A sagt, muss auch B sagen. Und deswegen habe ich mir natürlich noch einen zweiten Osterfilm angeguckt. Mhm. Übrigens, David Hasselhoff kommt auch vor in Hop. Der castet Superstars und will dann den Schlagzeughasen haben.
Ah, ich sehe es
so.
Hier, David Hasselhoff als David Hasselhoff.
Genau, ganz, ganz tolle Szenen auch mit dabei.
Toll.
Ja, aber wie gesagt, zweiter Film. Ich dachte mir, okay, wenn du dir Hop anguckst, dann musst du natürlich dir auch angucken Die Passion Christi.
Er ist quasi thematisch auf einer Ebene.
Ist auch ein Osterfilm. Also ne, ist zwar auch der, glaube ich, umstrittenste Film aller Zeiten oder einer der umstrittensten Filme aller Zeiten, aber Mel Gibsons Die Passion Christi steht schon seit einer Weile auf meiner Watchlist, gerade weil ich mir denke, okay, ich muss mir das mal reinziehen. Ich wollte mir mal angucken, was ist da dran? Der Film,
da ist auch dieses geile Meme her, wo Mel Gibson neben dem blutüberströmten Jesus sitzt am Set und ihm sowas erklärt, ne?
Genau.
Geil.
Also, bevor ich jetzt über den Film rede, möchte ich einen kurzen Disclaimer da lassen. Erstens, der Film ist extrem brutal. Das ist, also, wenn ihr Saw geguckt habt und sagt, das ist mir schon ziemlich ein bisschen zu viel, guckt nicht die Passion Christi. Das ist wirklich heftiger als Saw, zumindest die ersten zwei Saw-Teile. Natürlich eskaliert Saw dann auch irgendwann, ne? Aber das ist schon übel. Zweitens, der Film hat krasse antisemitische Anleihen. Okay. Da wurde die Geschichte, also Mel Gibson ist ja auch durchaus bekannt als Antisemit. Und da gibt es ja immer so diese zwei Lager, ne? Es geht ja um die Kreuzigung von Jesus und wer, wie er verraten wurde nach dem letzten Abendmahl. Und in dem Film wird halt da, die Juden, die in dem Film Jesus quasi vors Gericht führen, also es wird alles sehr auf die Juden geschoben in diesem Film. Okay. Das möchte ich kurz anmerken. Es ist nicht unbedingt historisch 1000%ig korrekt, falls ihr diesen Film guckt. Das ist für mich wichtig, aber zu erwähnen, weil ansonsten ist der Film nämlich unfassbar detailreich und fühlt sich sehr echt an. Okay. Deswegen ist es gefährlich. Es ist ein bisschen gefährlich, weil die sprechen in dem Film auch Latein und Aramäisch. Oh, es gibt keine englische Version davon. Es gibt keine deutsche Synchro, soweit ich weiß.
Der komplette Film ist auf Latein oder Aramäisch?
Genau. Der ursprüngliche Gedanke von Mel Gibson war damals sogar, den ohne Untertitel weltweit ins Kino zu bringen.
Ja, das wäre richtig cool gewesen, wenn man nichts versteht.
Nee, weil der Film sollte eher mit Bildern sprechen. Ne? Und dann kommen wir wieder zu dieser Brutalitätsskala, weil der Film handelt von Jesus Christus, wie er am Anfang in diesem, ich weiß nicht mehr, wie der Garten heißt, er ist an diesem Garten nach dem letzten Abendmahl und weiß, dass er verraten wird. Judas parallel schnappt sich seinen Beutel voll Silber und verpfeift Jesus an die Römer. Die suchen ihn ja, weil er sich selber als König darstellt. Und also es ist im Prinzip die Ostergeschichte, falls ihr jetzt nicht im religiösen Bereich da seid. Das wird an Ostern gefeiert, was in diesem Film quasi passiert. Und Jesus wird quasi, ich gehe jetzt gleich auf die Details ein, ich erkläre kurz die Ostergeschichte, wird dann vors Gericht geführt, vor Pontius Pilatus, der dann das Volk fragt, ey, Leute, ihr habt einmal im Jahr, gebe ich euch hier einen Gefangenen frei und ihr dürft jetzt selber entscheiden, ist es Jesus oder ist es dieser Massenmörder, der super sympathisch daherkommt und die Leute, die vor Ort waren, wollen Jesus halt alle tot sehen und sagen, ja, dann befreit doch lieber diesen Massenmörder anstatt Jesus Christus. Mhm. Gesagt, getan. Dann wird Jesus quasi über den Kreuzweg mit seinem großen Kreuz auf diesen Berg geführt, an das Kreuz genagelt und er verreckt auf eine sehr brutale Art und Weise, wird dann beerdigt und dann steht er wieder auf magische Art und Weise, weil er halt der Sohn Gottes ist und beweist damit, dass er quasi seinen Jüngern, dass seine Jünger Recht hatten und alle anderen Unrecht und man den Worten von Jesus Christus glauben sollte. Das ist quasi die ganz runtergebrochen die Passionsgeschichte. Was hat Mel Gibson da draus gemacht? Also, wenn ihr das gucken wollt und ihr seid zart beseitet, macht ab der Hälfte aus. Wirklich, macht ab der Hälfte aus. In dem Moment, wo die neunschwänzige Katze rausholen, geht es wirklich los. Der Film ist, leck mich am Arsch, Alter, ist eine lange Folterszene. Mhm. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Also, ich finde, wie gesagt, gerade szenisch, wie das Ganze inszeniert ist, brutal gut. Also, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, das ist rein filmisch gesehen, wenn man jetzt nicht über die religiösen Aspekte redet oder ne, diesen Antisemitismus oder wie auch immer, also rein filmisch das sieht, ein fantastisch produzierter Film. Okay. Also, das wirkt alles sehr echt und gerade auch durch die Sprache und die Kostüme, die Sets etc. und auch durch diese brutale, also ne, wenn die zeigen halt wie eine neunschwänzige Katze, ist quasi so ein Lederriemen mit neun Fäden und an den Spitzen sind Klingen dran irgendwie so und dann hauen die damit auf den Rücken und zerfleddern seine komplette Haut. Es ist halt, es ist so krank brutal und realistisch gehalten und die zeigen auch wirklich alles komplett. Und ja, es geht halt quasi in der Mitte damit los, dass Jesus von den Römern ausgepeitscht wird, 15 Minuten lang. Also du siehst 15 Minuten, wie der komplett zerfleddert wird.
Echt? Ernsthaft?
Ja, dann wird der quasi gezwungen, in diesem zerfledderten Zustand sein riesiges, schweres Kreuz, was niemand hätte, das, also der Typ ist wirklich ein Superheld, ne? Was der alles in dem Film aushält, ist einfach krank. Wie er da sein Kreuz dann ewig auf diesen Berg schleppt, wird auch schon, da wird er weiter ausgepeitscht die ganze Zeit. Die Leute bespucken ihn und beschimpfen ihn und weiß der Geier was. Und dann wird er natürlich an das Kreuz genagelt. Und auch da geht's natürlich, also es ist wirklich, es ist schon ziemlich brutal. Mhm. Aber alles in allem muss ich sagen, wie gesagt, ich nehme diesen antisemitischen Aspekt jetzt erstmal raus. Das ist natürlich ein Kritikpunkt, der ist groß und wichtig. Der Film war wirklich spannend. Also,
okay. Obwohl du wusstest, wie es ausgeht.
Ja, also es ist halt eine Darstellung dieser Geschichte auf eine brutal ehrliche Art und Weise. Ja, manche Sachen natürlich ehrlich auf verschiedene Arten Sichten. Ne? Wenn man sagt, die Juden sind alle schuld, das ist natürlich eine Ehrlichkeit, die man jetzt nicht so feiert, aber da zeigst du ja keinen Konfirmand- oder Kommunionsschülern irgendwie sowas. Ne? Man redet da immer so rüber, ich bin ja auch konfirmiert und ich bin ja auch, habe mich auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt damals. Aber das, also diese, allein wie der diese Dornkrone aufkriegt. Man wird dann im Konfirmationsunterricht, ja, dann hat Jesus eine Dornkrone aufgekriegt und haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Aber allein diese Dornkrone, wie er dann die Dorn in den Kopf reinbohren und so, Junge. Also es ist halt eine sehr extreme Darstellung dem, was in der Bibel steht. Mhm. Und das finden natürlich nicht alle geil. Deswegen ist es ein extrem umstrittener Film. Also sogar in der katholischen Kirche gibt es Für- und Gegensprecher. Natürlich auch gerade, also gerade diese antisemitische Sache hat sich die Kirche komplett von distanziert. Die haben gesagt, das ist absolut nicht das, was wir glauben. Ne? Also um das auch noch mal zu beleuchten. Mhm. Aber ansonsten ist es halt für manche wirklich eine gute Übertragung dessen, was in der Bibel steht. Andere sagen, schwierig, das so brutal darzustellen. Aber am Ende ist das ja genau das, was sie in der Kirche so erzählen.
Ja, crazy. Ich habe, du hast gerade eine ganz dunkle Erinnerung geweckt bei mir, dass ich in meinem Religionsunterricht irgendwie eine Stunde vor den Ferien war und dann gesagt wurde, ja, wollen wir nicht einen Film gucken? Ich habe zwei hier, Passion Christi oder Leben des Brian. Und alle Jungen gesagt haben so, das Leben des Brian. Und alle Mädchen dann einfach gesagt haben, nee, wenn alle Jungs das sagen, dann sind wir dagegen. Und gesagt haben, die Passion Christi. Und
was?
Das dann dazu geführt hat, dass nach einer Viertelstunde alle Mädchen aus dem Raum rausgegangen sind, weil sie diesen Film nicht mehr ertragen konnten und wir dann da alleine gesessen haben und uns das angeguckt haben.
Du hast die Passion Christi gesehen?
Nicht so richtig. Ich habe keine Erinnerungen mehr daran. Ich weiß nur, dass das irgendwie war. Also ich glaube, wir haben auch irgendwann einfach Pause gemacht oder so, weil ich glaube, wir waren auch nicht alle 18. Aber ja, irgendwie so ein bisschen. Kann auch sein, dass es nur 45 Minuten waren, halt die Stunde, und dann haben wir eh nicht den ganzen Film gesehen.
Und da passiert dann eh nicht viel. Da wird Jesus maximal ein paar Mal zusammengeschlagen.
Ja, ja, genau. Das hat schon gereicht. Ja. Ne? Mit Diskussionen vorher, welchen Film nehmen wir. Ich glaube, es war vielleicht eine halbe Stunde habe ich geguckt. So.
Ja, okay. Aber, ja, gut, das kann man doch ertragen. Das ist ja easy.
Aber allein das, ja. Weil ich merke, ist es nicht leicht, einen Osterfilm für die ganze Familie zu machen? Der ist es offensichtlich nicht so ganz geworden.
Naja, also wir hatten jetzt für irgendwie nicht alle was dabei, für die ganz Kleinen und für die ganz Großen auf jeden Fall.
Aber ich bin überrascht, dass sie sagen, okay, das zeigen wir jetzt so in der ganzen Brutalität, also nicht mit, er zieht irgendwie da ein an Palmsonntag und dann ist das und das und so, sondern nein, wir fangen
das da. Das kommt auch vor.
Okay, aber
das fand ich.
Ja?
Ja. Ich habe das nämlich am Anfang auch ein bisschen kritisiert, weil ich dachte mir, okay, warum fangen die denn nicht wenigstens beim letzten Abendmahl an, weißt du? Das ist ja so ein markantes Bild aus dieser Geschichte und die fangen halt direkt in diesem Garten an. Dann kamen aber immer wieder Flashbacks.
Ah, okay.
Ne? Wie der dann da eingeritten ist, ich glaube, Jerusalem, ne, mit den Palmwedeln, das letzte Abendmahl etc., das wurde halt auch von der Kirche wieder kritisiert. Ja, das ist nicht ganz genau so, aber da haben dann auch wieder gesagt, so, jetzt machen wir keine Erbsenzählerei hier. aber fand ich schön, dass dann auch die einzelnen Teile, so der, ne, wenn du dich mit der Geschichte ein bisschen auskennst, dann erkennst du die Schritte schon irgendwie wieder. Ne, so. Mhm. Und ja, also wenn man jetzt rein, also ich bin halt auch nicht religiös, muss man auch dazu sagen. Ne? Ich bin zwar konfirmiert, ich habe mich aber irgendwann dagegen entschieden, da jetzt tiefer einzutauchen. Ich finde aber diese Philosophie hinter der Bibel ein bisschen interessant. Ne? Also ich mag schon, mich da irgendwie mit zu beschäftigen. Klingt jetzt auch, als wäre ich jetzt hier so, würde jetzt sonntags in der Kirche mal eben die Bibel lesen. Ja, so ist es jetzt auch nicht, aber
es ist zumindest eine sehr interessante Geschichte, die ja auch sehr viel Einfluss seit 2000 Jahren in dieser Welt hat.
Richtig. Das ist ein Teil unseres Lebens. Und deswegen dachte ich mir, irgendwann guckst du dir das mal an, weil der ist so umstritten, dieser Film. Und ich weiß jetzt auch, warum. Also es ist wirklich, der Typ, der leidet da 1000 Qualen in dem also fragen ihn also, und auch der Schauspieler hat.
Ich wollte gerade
fragen. Beim Auspeitschen wurde der mehrmals getroffen. hat sich sehr oft wehgetan. Er musste im Kompletten, also der da diese ganze Maske mit der zerfledderten Haut und dem Blut und allem, hat irgendwie 6 Stunden gedauert, bis er das anhatte. Und dann hat es irgendwie an einem Tag angefangen zu regnen, dann mussten die den Dreh abbrechen. Und weil sie das nicht am nächsten Tag nochmal neu machen mussten, hat er einfach in dem Scheiß einfach geschlafen. Ja, sowas halt. Aber ja, es ist rein filmisch gesehen eine spannende Sache, mit der man muss halt mit Vorsicht dran gehen. Ja? Also wir sprechen jetzt hier nicht über einen Film, den man sich mal eben im Kino anguckt und dann abhakt, sondern mit dem Film muss man sich beschäftigen, damit man auch nicht die falschen Schlüsse daraus zieht.
Ich glaube aber, wenn man den damals im Kino gesehen hat, so auf großer Leinwand, dann kickt der auch noch mal anders, oder?
Boah, ja. Gerade, also ich glaube, mittlerweile sind wir ja auch lange Filme mehr gewohnt als damals. 2 Stunden sich jemanden anzugucken, der durchgefoltert wird, durchgehend, ist schon für manche, glaube ich, heftig. Gerade für Leute, die halt gläubig sind.
Ja, ja, also, genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also selbst, wenn man da nicht dran glaubt, aber wenn man davon ausgeht, diese Person, diese historische Person hat es gegeben und so ist es so ungefähr passiert, dann hat er ja für seine Überzeugung diese Qualen auf sich genommen, weil er gedacht hat, nee, das muss ich jetzt machen. So, da muss ich jetzt durch dafür.
Genau. Und also, wenn man nicht dran glaubt, dass das passiert ist und dass Jesus existiert etc., es ist ja nachgewiesen, dass Kreuzigungen stattgefunden haben.
Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Das ist ja wirklich, wenn nicht dann bei ihm, dann bei anderen Menschen so passiert.
Richtig. Und es ist, also holy fuck, dass die Menschheit mal irgendwann, also es ist widerlich, es ist fucking widerlich und das mal auch zu sehen, wie es läuft, ich meine, das ist nicht ganz historisch korrekt, so im Film hauen die dem da durch die Handfläche die Nägel, eigentlich wird das quasi so da unter der Hand, am Arm, so, ne? Genau, da ist ja dieser Knochen, der sich dann irgendwann so in zwei, ich habe keine Ahnung von Körper und Knochen und weiß ich nicht, aber da wird das quasi durchgeballert dann. Dann hat man da quasi im Handgelenk diese Nägel stecken. Ja, sei es drum, drauf geschissen, aber hart. Es ist hart. Was ich aber auch noch interessant fand in dem Film, wie oft unnötig ekelhafte Sachen vorkamen. Zum Beispiel ein komplett verwesender Esel, wo die Würmer ihm die Augen ausfressen und so. Wo ich mir denke, das bringt gerade überhaupt nichts für irgendwas. Oder der Typ, der neben Jesus am Kreuz hängt, da kommt ein Rabe und der hackt ihm einfach das Auge aus. Und ich denke so, hey, so ein random Typ einfach so, ja, okay, redet da und auf einmal kommt so ein Rabe und hackt ihm den Auge. Und ich denke mir, okay, jetzt beruhig dich mal, Alter. Ja, also.
Ja, Mel Gibson ist schon ein besonderer Typ, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Witzig finde ich übrigens auch, dass es davon demnächst eine Fortsetzung geben soll.
Ah ja, ja.
Die arbeiten gerade an der Auferstehung Christi, soll ein Zweiteiler werden. Und zwar beschäftigt sich der nächste Teil damit, und das wusste selbst ich auch nicht. Es gibt Andeutungen in der Bibel, wo viele dann so im Prinzip dann angefangen haben, okay, rumzuspinnen, Theorien zu spinnen und sowas, dass Jesus, als er gestorben ist, in die Hölle gefahren ist. Da gibt es Andeutungen in der Bibel, wie gesagt. Mhm. Und in der Bibel Seelen erlöst hat. Und danach ist er wieder auferstanden. Und das soll in dem Film mit drin sein. Frag mich nicht, was die da machen wollen.
Auch Mel Gibson?
Auch Mel Gibson, ja. Es ist eine offizielle Fortsetzung, an der schon ungefähr seit 100 Jahren gearbeitet wird. Die verschieben hat immer und immer weiter. Es wurde zuletzt spekuliert, dass das an Oster 2024 kommt. Ist es offensichtlich nicht. Ja. Das hätten wir, glaube ich, davon gehört. Aber,
Oh, apropos, wirklich abgefahren. Apropos Film, wo schon ewig dran gearbeitet wird, hast du es mitbekommen mit Francis Ford Coppola, der ja an Megalopolis seit Ewigkeiten arbeitet? Ja. Der hat jetzt wohl ein erstes Screening bekommen, so ein Test-Screening.
Oh!
Also es klingt so, als wäre der Schnitt fertig.
Ja, ernähren wir uns langsam mal. Seit wann arbeitet er da nochmal dran? Megalopolis heißt er, ne?
Ich weiß nicht genau. Lange.
Lange.
Ein Architekt will New York City nach einer verheerenden Katastrophe als Utopie wieder aufbauen. Also da spielen auch echt so viele Leute mit, ne?
Ja, ich bin sehr gespannt, aber ich habe bei solchen Filmen immer die Befürchtung, dass das niemals dem gerecht wird, was erwartet wird.
Ja, das glaube ich. Der kann sich auch richtig verrennen damit.
Ja, deswegen, solche Filme sehe ich immer sehr kritisch, ne? Ist ja so wie, zuletzt war es für mich so Avatar. Avatar 2, da hat man ja so krass drauf gewartet und am Ende war es eigentlich doch enttäuscht, auch wenn es visuell natürlich gut aussah, aber naja. Verschlingt nur Milliardenbeträge oder so wahrscheinlich, aber ist egal.
Aber der hat ja auch ewig nichts mehr gemacht, also ich weiß nicht, ob er das nochmal kann, so, oder?
Ja, und gerade auch im Alter, ne, wie gesagt, wir hatten ja letztens Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese.
Ja.
Da merkt man auch schon, dass so der Fokus irgendwie verloren geht an manchen Stellen, leider.
Ja, vielleicht, also wenn du so lange an so einem Projekt arbeitest, dann kannst du dich auch echt ein bisschen verrennen.
Ja. Also das auch. Ja. Das kennen sogar wir, ne? Wenn wir zu lange mal an einem Video arbeiten oder so. Irgendwann merkst du, okay, boah, ich soll vielleicht jetzt einfach mal aufhören, weil irgendwie wird es auch dadurch nicht besser.
Ja, ja. Und bei Francis Ford Coppola ist das ja noch nie passiert in der Geschichte. Das,
nein,
also
sich noch
ein bisschen verrannt hat. Ja. Nee. Aber schön, vielen Dank, dass du dein Oster-Doppel-Special mitgebracht hast. Würde ich genauso auch auf RTL dann ausstrahlen für nächstes Jahr.
Da hat die ganze aber Hopp bitte um 20.15 Uhr erst. Das ist schon harter Tobak. Also da, ich habe mich mehr durch Hopp gelitten als durch die Passion Christi, bin ich ganz ehrlich.
Wer hat
Passion
mehr gelitten? Christi
hat von mir.
Du bei Hopp oder Jesus in die Passion?
Ganz, ganz knappes Rennen, würde ich sagen. Ganz knappes Rennen, aber ich glaube, Jesus hat ein bisschen mehr gelitten.
War nur Spaß hier.
So. Ja, aber der Vollständigkeit halber, die Passion Christi hat von mir eine 7 bekommen, tatsächlich.
Ja, okay.
Also, hätte mehr sein können, hätte man da nicht so. Also, selbst beim Gucken, ohne mich zu informieren, habe ich schon gemerkt, boah, Alter, also, diese jüdischen Anführer, das ist schon, diese Darstellung ist wirklich interessant. Also, dass man sowas machen kann, ist, wirklich merkwürdig. Das ist, ich meine, die Römer, die schenken sich auch nicht so viel, aber, das ist auch nochmal so ein Punkt, Pontius Pilatus wird halt als super ehrliche Seele dargestellt. So, oh, ich weiß nicht, soll ich ihn ja, jetzt.
Wenn ihr das wollt, dann, was soll ich machen?
Nicht mal so. Er ist halt wirklich so, er versucht ihn noch zu überreden. Ich sehe an ihm keine Sünde, er hat nichts begangen, er hat nichts gemacht, wollte ihn wirklich töten. Und er ist dann so, oh nein, was mache ich jetzt? Und offensichtlich ist ja niemals so gewesen. Also in dem Fall werden die Juden als die Bösen dargestellt, Pontius Pilatus als der gute arme Mann, weil er völliger Bullshit ist.
Und so,
nee, und dann kommen die Römer und sind halt wie so, weiß ich nicht, so tollwütige Wölfe und zerfleischen Jesus dann da einfach. Es ist wirklich brutal. Also, kann man sich mal geben, wenn man mal, ne? Aber wie gesagt, informiert euch bitte. Das kann ich euch auch mitgeben.
Ja, und, wenn du einen Reiter Skandale hast in deinem Wikipedia-Artikel, dann ist immer schwierig.
Ja, ist jetzt 20 Jahre her, seitdem der Film rauskam und, das war eine lange, ich erinnere mich da noch dran, ich war sehr, sehr, sehr jung, aber ich weiß noch, wie regelmäßig darüber geredet wurde in der Öffentlichkeit. Ja.
Ja, krass. Gut, ja, vielen Dank, haben wir das auch wieder abgehakt. Ein großer Film der Filmgeschichte. Ich habe auch was mitgebracht noch, bevor wir dann gleich weitermachen, denn ich habe auch noch einen geguckt und zwar ohne Hintergedanken habe ich den einfach mal so geguckt.
Ja.
Und zwar Indiana Jones und der Tempel des Todes. Also der zweite Indiana Jones, den habe ich mal mitgebracht.
Oh.
Einfach mal, habe ich mal so reingeguckt.
Das gibt's ja gar nicht, Timo. Den kenne ich überhaupt nicht, den Film.
Ja, du kennst ihn aber wirklich nicht, ne?
Nee, ich kenne ihn wirklich nicht gesehen. Das ist, ich bin ein bisschen inkonsequent gewesen bei Indiana Jones. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber ich habe nur so bröckchenweise die Teile gesehen. Aber ich bin auch fast der Meinung, kannst du mich gleich gerne korrigieren? Die Teile stehen auch irgendwo für sich, oder? Also der erste und den dritten habe ich gesehen, aber der zweite steht ja auch für sich oder ist er irgendwie ein Bindeglied für irgendwann?
Nee,
oder?
Eigentlich hast du es ganz gut zusammengefasst. Der ist nämlich als Prequel gelistet. Also der spielt vor dem ersten. Also,
ach so.
Also die Reihenfolge wäre, glaube ich, 2-1-3.
Okay.
So, genau. Bei dem ersten waren ja die Nazis die Bösen, die Bundeslade da vor ihm stibitzen wollten. Im zweiten spielen die überhaupt gar keine Rolle. War auch so gewünscht, glaube ich, gewesen von George Lucas, der gesagt hat, bitte nicht nochmal Nazis.
Ja, Gott sei Dank.
Aber, der Film, oder ich kann dir mal vorlesen, worum es geht.
Ja, mach mal.
Also 1935 kommt Indiana Jones in Indien an, das immer noch zum britischen Empire gehört und wird gebeten, einen mystischen Stein zu finden. Dann stößt er auf einen Geheimkult, der in den Katakomben eines alten Palastes Versklavung und Menschenopfer begeht. Also okay. Indiana Jones stürzt mit dem Flugzeug ab. Er hat irgendwie so einen Konflikt, muss abhauen, Flugzeug, die wollen ihn umbringen, lassen das Flugzeug kontrolliert abstürzen. Indiana Jones kann es gerade eben noch so bruchlanden und sitzt dann mitten in Indien fest. Kommt zu so einem Dorf, die sagen, oh, uns geht's so schlecht, unser heiliger Stein wurde geklaut, seitdem ist das Dorf Schrott und die haben alle unsere Kinder entführt, bitte hilf uns. Und dann geht er los zu einem, Palast oder irgendwie sowas, wo dann ein Maharaja oder sowas, irgendeinen großen Rang hat der und da soll er diesen Stein wiederfinden und dann merkt er, ah, hier ist aber so ein geheimer Tempel und da werden Todesrituale gemacht und Menschen geopfert und die Kinder werden da versklavt in so einer Mine und dann muss Indiana Jones den Tag retten.
Aber warte mal, der ist doch Archäologe, was hat das jetzt, der sucht doch nach Schätzen, ist da irgendwie auch ein Schatz zu holen oder will er einfach nur Leute retten jetzt?
Ja, dieser geheime Stein, der da diesem Dorf gehört, das ist so ein Stein von 5 oder so und der verleiht geheime Macht und das sind so Relikte. Weißt du?
Okay, ja.
Ja, und dann muss er so agentenmäßig da irgendwie ganz viele Missionen lösen. Und ich bin nicht so ganz warm geworden mit dem Film. Ja. Weil ich ein paar schon Kritikpunkte hatte, die mich gestört haben. Zum einen, am Anfang sind die in Shanghai in so einem Club, Nachtclub. Und da soll der so ein Artefakt übergeben, kriegt dafür Geld von so einem Typen, dem er das beschaffen sollte. Der will ihn aber linken. Und dann muss er irgendwie dabei fliehen und die ganze Zeit ist da so eine Frau mit, die dann halt mitkommt. Also mit ihm im Flugzeug ist und mit ihm dann in Indien und so, so als weiblicher Sidekick.
Ja.
Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, ist sie nervig. Und ich habe in den Trivias dann nach dem Film gelesen, dass selbst die Schauspielerin die Person nervig fand, also ihre eigene Figur. Weil die ganze Zeit so, oh nein, mir ist ein Nagel abgebrochen, oh, stinkt das hier, oh nein, die ätzenden Tiere und so. Es ist wirklich ein richtig nerviger Charakter einfach, wo ich nicht verstanden habe, warum der eigentlich im Film drin ist, außer um Indiana Jones mal wieder als Frauenheld zu inszenieren, der natürlich sich an sie ranmacht, was mich auch gestört hat. Weil eigentlich, für mich ist das eigentlich auch immer so ein Kinderfilm. Und dann kommt er aber so, hey, ne, ist denn hier heute noch ein bisschen Action angesagt abends? Ne? Ich komme mal hier rüber zu dir, so, hier. Und diese Inszenierung fand ich auch sehr anstrengend, fand ich im ersten Teil schon anstrengend. Und erinnert auch so ein bisschen an die alten James-Bond-Filme, von denen ich ja auch vor kurzem erzählt hatte.
Ja.
Also dieses Action, Gangster, Mission und nebenbei dann natürlich auch noch die Frau klären, natürlich. war auch nicht so ganz meins. Und was ich auch problematisch fand, war eine andere Zeit vielleicht, aber der Film ist auch in Indien oder wird in Indien nicht gezeigt. Indien wird als ganz, ganz komisches Land dargestellt. Und ich würde sagen, es ist schon sehr rassistisch. Wenn die da bei diesem Maharaja sind, dann gibt's ein Bankett. Und natürlich gibt es dann sowas wie eine Schlange, die gefüllt ist mit lebenden Schlangen oder Affengehirn. Oder Alter. Eine Suppe mit Augäpfeln drin oder so. Also wirklich nur sowas.
Boah,
ne? So, oh, da sind die Hinterwäldler und wir sind hier die Zivilisierten. Oder dann reiten sie von diesem Dorf zu diesem Tempel halt, ne? Weil die gesagt haben, bitte hilf uns, geh da hin und rette alle. Und Indiana Jones, also die Frau und der Junge, reiten auf Elefanten, die aber die ganze Zeit begleitet werden von so normalen Typen aus diesem Dorf. Also es ist überhaupt nicht notwendig, dass diese Elefanten mitreiten, außer halt, um zu inszenieren, guck mal, wir sind in Indien, da reitet man auf Elefanten. Weil diese anderen müssen sowieso laufen. Also entweder laufen alle oder die müssen überhaupt nicht mit. Ne?
Ja.
Also, das war so ein, ne, wo ich mir dachte,
schön.
Das brauchst du auch nicht unbedingt.
Mhm.
Ja, ein paar Sachen fand ich auch ganz gut. Also, wer mich sehr begeistert hat, war der kleine Junge. Der Sidekick, du kennst ihn bestimmt.
Ja, natürlich.
Ke Huy Quan. Ja, genau, der dann später mit Everything, Everywhere, All at Once den Oscar gewonnen hat. Mit
ja, ich liebe den Kerl.
Mann, I just won an Oscar.
Ich liebe ihn so sehr. Immer wenn ich ihn sehe, bin ich glücklich. Ne?
Ja, ich auch. Und im Film auch. Er spielt so eine coole Rolle. Er ist so ein drolliger Junge. Ich hatte dann auch gelesen bei den Trivias, der hatte eigentlich seinen Bruder irgendwie begleitet zum Casting und hat ihm dann so viel Anweisungen gegeben, nee, du musst das so machen und so, dass die dann ihn auch gesehen haben und er hat sich dann gegen 6000 Kinder durchgesetzt.
Boah.
Und die ganze Zeit dieses im Hinterkopf zu haben, so, das war sein Film, dann hat er irgendwie 30, 40 Jahre nichts gemacht und dann hat er den Oscar gewonnen.
Weil die Goonies hat er doch auch noch mitgespielt danach.
Genau,
ne?
Das und Goonies. Und dann war er nicht mehr präsent. Ich glaube, er hat irgendwie noch so ein, zwei chinesische Filme gemacht, aber das lief völlig unterm Radar. Und dann kam er wieder mit Everything, Everywhere, All at Once.
War das nicht auch bei ihm so, dass er zu der Zeit, wo er Indiana Jones gedreht hat, in einem Flüchtlingscamp gewohnt hat? Ist er nicht mit seiner Familie geflüchtet?
Das weiß ich nicht.
Das war doch auch noch so eine krasse Sache, dass er halt von aus einem Flüchtlingscamp jetzt zu den Oscars irgendwie gekommen ist. Also seine Story ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und wie das dann dabei so ein liebenswerter und positiver Mensch bei rausgekommen ist, ist einfach der Wahnsinn.
Ja, der ist so lieb und das siehst du ihm auch schon richtig an damals. Ja, also finde ich sehr, sehr schön. Aber ja, es ist viel Action. Also das, dieses James-Bond-artige. Ich hatte nämlich auch gelesen, Steven Spielberg wollte immer einen Bond machen und hat Indiana Jones so ein bisschen genommen als ja, als seinen persönlichen Bond.
Ja.
Und die ganze zweite Hälfte, also der Film geht 2 Stunden, ist Action. Also du hast Action, 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 Action. Du hast keinen Moment zum Durchatmen. Und ich habe irgendwann gemerkt so, puh, ja, also da müsste auch mal, nach so einem Peak müsste mal so eine Pause kommen. Aber du hast diesen Todestempel, der wirklich auch brutal ist. Also da wird einem zum Beispiel einfach so ein Herz rausgenommen. wo ich mir auch immer dachte, das ist ein bisschen zu brutal manchmal für einen Kinderfilm.
Ja, ich würde es auch nicht als Kinderfilm bezeichnen. Also der Film ist ja, der ist jetzt hier sogar als ab 16 betitelt.
Ne? Ja, also ich dachte, das ist so ein Film, den du so, keine Ahnung, so als Familienfilm, ne, du gehst da rein, hast eine Good Time oder so. Aber es war dann manchmal doch so ein bisschen, ja, es passt schon ab 16 so teilweise.
Ja, die sind überraschend brutal im ersten Teil, wo dann die Gesichter schmilzen und so am Ende.
Ja, ist, ja, genau.
Da, auch im dritten Teil hast du ja solche Momente mit drin.
Also, ja, oder auch diese Menschenopfer. Also da wird dann jemand in so einen so Käfig gesperrt und dann in so ein, weiß ich, so ein Lavabecken oder so gefahren. Und dann beten den alle so an. Also es ist so ein Kult die ganze Zeit da in diesem Tempel. Es ist wirklich der Tempel des Todes. Und diese Kinder, die dann in dieser Mine versklavt werden, dann wird da noch gekämpft, dann wird einer so auf so einem Förderband zermatscht und so, dann ist das Förderband plötzlich nur noch rot und so. Das ist schon, es ist sehr, es passiert sehr viel. Ich finde die Story aber auch so ein bisschen hanebüchen mit diesem Kult und wir stellen Menschen unter unseren Fluch. Dann ist Indiana Jones kurz unter so einem Fluch, weil er so ein Blut irgendwie getrunken hat und ja, also es war nett, es tut mir immer so.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
So ein bisschen leider, weil ich weiß, das sind Kultfilme. Ich habe es mit einer wohlwollenden 6 bewertet.
Ja, okay.
Aber es gab schon einige Punkte, die auch nicht so ganz gepasst haben.
Du wirst den Film bestimmt besser finden, wenn du Teil 4 und Teil 5 geguckt hast. Ja. Die habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Und ich höre nur Schmutz die ganze Zeit. Nur was für eine Scheiße, was für ein Blödsinn. Und die Fans von der Reihe sind halt komplett, die sind ja total beleidigt, ne? Also, ja, das war wohl gar nichts. Und naja.
Aber der wird auch so unter den dreien als der Schwächste gelistet.
Ja, okay.
Ja, aber
der kommt dann auch mit 7,5 auch nicht mehr auf unserer Liste.
Nee,
das wird nicht mehr passieren. Ja, gut.
Aber der war mein Lichtblick in diesem Film.
Verständlich. Ist auch, glaube ich, mit der einzige Grund, warum man den noch mal sich reinziehen sollte, den Film. Ach, ich weiß nicht, ansonsten weiß ich ja nicht. Also, ja, Indiana Jones halt, ne?
Ja.
Das Abenteuer hat viele Gesichter, Indiana Jones zeigt sie alle. Steht hier auf dem Poster. das ist wirklich so, wenn man sich mal das Poster genau anguckt, ist wirklich unangenehm, ne? Wie er dann so die Peitsche hochhält und dann so in die Kamera guckt, so, ich bin Indiana Jones.
Ja, also das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Trash-Film. Also es könnte auch so ein Film sein, der so mit 2000 Bewertungen so 5,1 hat.
Ja, absolut. Absolut.
Ich finde auch geil, also du siehst ganz links auf dem Plakat, die fahren dann mit so einer Lore auch rum. Das erinnert auch schon sehr an so eine Achterbahn. Ich glaube, es gibt im Disneyland auch eine Achterbahn, die irgendwie Indiana Jones Adventure Ride oder so.
Ja.
Und die Soundeffekte davon wurden im Disneyland aufgenommen. Also die haben die Achterbahn ohne Musik fahren lassen oder eine Achterbahn, die gab es ja damals noch nicht. Und das dann da drunter gelegt, während die durch diesen Minenschacht fahren.
Ist naheliegend tatsächlich. Aber das war doch, war das damals noch kein Disney, oder? Das war doch Paramount, oder?
Das war Paramount, ja. Aber im Disneyland gab es wahrscheinlich eine Achterbahn, die sie dann benutzt haben.
Interessant, spannend. Das ist ein interessanter Funfact auf jeden Fall.
Ja, viel. Gerne, habe ich gerne delivered. Ja, den habe ich den zweiten auch mal gesehen.
Ja, danke, dass du mitgebracht hast. Ich werde ihn irgendwann auch noch mal gucken. Ich denke mal nicht, dass ich dann hier drüber noch reden werde, weil ich glaube, du hast, glaube ich, alles gesagt, was man sagen kann. Ich werde höchstwahrscheinlich in einer ähnlichen Meinung sein. Aber für mich ist viel wichtiger, wie der vierte und fünfte Teil ist, weil das sind dann so Sachen, da kann man sich dann schon eher mal drauf stürzen. Mhm. Und analysieren. Warum ist dieser Film kacke? Liegt's vielleicht an den Außerirdischen? Ich weiß es nicht. Mag sein. Wir werden sehen.
Ja, aber dieser indische Kult, wir opfern Menschen und so, das war jetzt auch nicht die Glanzstory.
Also, ja, vielleicht, ja, ich sag's mal noch nicht. Ich sag mal, vielleicht an anderer Stelle werde ich noch
mal reden. Ja, mach mal später vielleicht. So, lass uns mal weitermachen hier, ein bisschen Progress.
Ja, ich drück mal hier auf den Knopf und zwar der 42er. Der Woche. Boah, ist das ein heftiges Echo. Woche.
Yes, wir haben wieder einen 42er dabei, denn wir haben ja gesagt, schickt uns diesmal keinen ein, denn wir haben noch ein Spiel über vom 100. Jubiläum. Da hattet ihr uns Zettel geschrieben, die haben wir noch mitgebracht, das machen wir heute.
Erklären wir gleich hier ein bisschen ASMR. Hier sind die Zettel, könnt ihr sie hören.
Toll.
So. Toll, super. Ne?
Wir haben aber einen 42er für nächste Woche natürlich schon. Den könnt ihr beantworten auf Instagram 42 Podcast unter dem jeweiligen Post dieser Folge. Und zwar, du hast die Frage wortwörtlich aufgeschrieben.
Nee, habe ich noch nicht, aber ich werde es einfach formulieren, während ich spreche. Von welchem Film, der kein Musical ist, würdet ihr gerne mal eine Musical-Version sehen? Fällt mir ja direkt als erstes Beetlejuice ein zum Beispiel.
Ja, da, und Passion Christi natürlich.
Passion Christi, ja, Jesus Christ Superstar, Passion Christi, auch ungefähr selbe. Vielleicht fällt euch ja aber noch was anderes ein, wo es noch keine Musicals zu gibt. Deswegen gerne auf Instagram einmal beantworten und dann reden wir da nächste Woche drüber.
Yes. So, jetzt haben wir aber das Spiel mitgebracht, in der Timon-Version diesmal.
Ja, und jetzt erklär ja mal, was hast du jetzt geplant?
Also, in der 42. Jubiläumsfolge, in der 100. Live, haben wir gesagt, schreibt uns auf einen Zettel einen Filmtitel, von dem ihr glaubt, wir kennen den Film nicht. Und das Spiel funktioniert folgendermaßen. Wir haben es letztes Mal anders gespielt, aber nach meinem Verständnis ziehen wir jetzt einen Film, lesen den Titel vor, keine Ahnung, Schmoppenhoppen. Ja. Und dann überlegen wir uns, worin könnte es in Schmoppenhoppen gehen? Und dann gucken wir nach bei IMDb, worum geht's wirklich? Und dann schauen wir, wie nah wir dran waren.
Okay, ich habe immer noch Angst, was völlig anderes zu machen, aber du wirst einfach gleich anfangen, okay?
Also wir versuchen anhand des Namens vielleicht schon so ein bisschen uns herzuleiten, worum geht's.
Ja, okay. Ich gebe mir wirklich Mühe.
Ja.
Aber ich fand meine Version vom Spiel eigentlich auch ziemlich gut. Also es war ein völlig anderes Spiel, aber es hat auch gut funktioniert, finde ich. Aber gut, ich greife mal in die Tüte rein. Es sind wirklich die Zettel, die ihr geschrieben habt. Dementsprechend, vielleicht erkennt ja der ein oder die andere seinen oder ihren Film wieder. Und der erste Film, den wir hier haben, okay, den kennen wir wirklich nicht. Die linke und die rechte Hand des Teufels.
Doch, das kennt man doch.
Ich kenne den Namen, ich habe aber keine Ahnung, worum es geht. Weißt du, worum es geht in dem Film?
Ich habe das Gefühl, der ist unter anderem Namen bekannter. Aber das klingt so nach Western.
Also, das Erste, woran ich denken musste, war Bud Spencer und Terence
Hill. Ja, ich auch.
Aber das ist ja jetzt nicht Sinn der Sache.
Also, ich rate jetzt einfach mal. Ich sage, das war der eine Film, den Bud Spencer ohne Terence Hill gemacht hat.
Meinst du, der hat direkt beide Hände gespielt oder was?
Genau, der hatte nämlich die rechte und die linke Hand.
Ah, ja.
Und es war ein Western, wo alle ein bisschen traurig waren, dass Terence Hill nicht dabei war. Und er hat sich dann irgendwie durch den Wilden Westen gekloppt.
Und wie kommt der Teufel da jetzt mit ins Spiel? Das muss ich jetzt wahrscheinlich sagen dann, ne?
Wir können ja gemeinsam brainstormen. Die linke und rechte Hand, Faust des Teufels,
oder was? Also ich würde fast behaupten, der Teufel hat sich beide Arme gebrochen an einem Tag. Der hat, keine Ahnung, Rohre repariert in seinem Badezimmer.
Du machst quasi einen neuen Tipp auf. Du bist weg von meinem Western.
Das ist eine Spekulation, warum der Teufel keine linke und rechte Hand hat. Darüber denke ich gerade nach. Es kann ja trotzdem Western sein.
Ja, ja.
Ne, kann ja, ne, also ist ja wie. Keine Ahnung, also, ne, das ist ja so, so Indiana Jones und Nazis kombiniert, so, ne, Abenteuer und Nazis ist dann hier Teufel und Western, so, ne, Religion und Western kombiniert.
Ja, finde ich gut,
Ich habe immer noch Angst, dass ich alles falsch mache. Bin ich auf der richtigen Fährte, Timon?
Also, ich glaube, wenn wir das am Ende vorlesen werden, wird es nicht so ganz nah dran sein, aber.
Also, das Ziel ist wirklich, den richtigen Film zu erraten, ja?
Ja.
Okay, ja gut, dann höre ich mal auf mit dem Quatsch. Okay, die rechte und linke Hand des Teufels. Dann ist der Teufel wahrscheinlich metaphorisch gemeint für irgendeinen Mann, der, keine Ahnung, der Bösewicht in dem Film ist vielleicht.
Der Böse, vielleicht der Böseste von allen. Der böseste Cowboy, den es je gab.
Der will, keine Ahnung, der raubt die ganzen Städte aus, die Banken und so. So, und dann hast du halt Bud Spencer vielleicht, der Assistent ist von dem Person, aber merkt, das, was wir machen, ist Unrecht.
Nein, doch, finde ich gut. Also finde ich gut.
Ach so.
Dass er so der.
Nein!
Nein, also er verprügelt immer so alle in der Bank, haut die alle oben auf die Birne und dann merkt er irgendwann so, was tue ich hier eigentlich?
Ja, so wie Sky Dumont in Schuh des Manitou. Der ist halt der Teufel und Bud Spencer wäre dann quasi sein Handlanger, der immer alle, der macht die Drecksarbeit für den. So,
Ne?
So stelle ich mir das gerade vor.
Und dann gibt es so einen Charakterwandel, dass er merkt, scheiße, das ist ja voll doof, der Doofe zu sein.
Richtig, und dann stellt er sich auf die Seite des Guten und dann verkloppt er am Ende den Bösenwicht.
Ja, okay. Schauen wir mal, ob wir recht haben.
Okay, ich habe einen Film geschafft. Die linke und rechte Hand des Teufels.
Die linke und rechte Hand. Nicht Faust, ne?
Nee.
Ja!
Ist tatsächlich.
Siehst du?
Der heißt auch die rechte und linke Hand des Teufels. Es steht auf dem Zettel einfach falsch rum, aber ist ja egal.
Ein fauler, unorthodoxer Revolverheld und sein stämmiger, pferdediebender Bruder verteidigen eine mormonische Siedlung gegen ein Land. Greifenden Major, einen mexikanischen Banditen und ihre Handlanger mit Bud Spencer und Terence Hill. Guck mal, wie gut wir dran waren. Yes!
Ja, aber irgendwie ist die Story ja auch nie. Also Western und also Bud Spencer auf jeden Fall. Terence Hill hast du schon von vornherein einfach ausradiert aus der Geschichte. Aber wieso heißt der denn dann die rechte und linke Hand des Teufels?
Jeder eine, weil wahrscheinlich Terence Hill Linkshänder ist oder so.
Ich habe halt noch nie einen Bud Spencer-Film geguckt. Ey, shame on me.
Ich auch nicht.
Ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendeine kontinuierlich verfolgte Story ist, dass sie immer dieselben Charaktere spielen oder ob das einfach nur zwei Schauspieler sind, die, keine Ahnung, so Eventen. Ja, wobei, selbst bei den Avengers gibt es ja eine. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen muss. So Clint Eastwood-Style, der spielt ja auch nicht jeden Film Dirty Harry, weißt du?
Aber ich kann noch mal gucken. Also der heißt ja, die haben ja einen Namen. Ne? Warte mal hier.
Links und rechts heißen.
Nee, also hier, also zum Beispiel bei zwei wie Pech und Schwefel heißen Terence Hill Kid und Bud Spencer Ben.
Ja gut, hier heißen die Bambino und Trinita bei dem Film, den wir gerade entziffert haben.
Okay, ja, aber also wir waren im richtigen Genre mit den teilweise richtigen Schauspielern.
Okay, ich verstehe den Zweck deines Spieles tatsächlich und ich verstehe auch, warum du enttäuscht warst, dass wir es nicht so gespielt haben, weil meine Definition einfach nur drauf. Ja, okay. Es ist wirklich, als hättest du. Keine Ahnung. Ich ziehe einfach noch einen Zettel.
Ja, komm, wir probieren einen zweiten.
Was haben wir hier? Boah, Alter, ja, witzig. Ha, ha, ha. Interstellar, ja, klar. Okay, lass mal drüber spekulieren, worum es in Interstellar geht.
Ich glaube, wir können noch einen ziehen.
Ja, ich ziehe mal einen anderen, ja. Ich denke, das ist okay. So, was haben wir? Das ist ein K. Ich dachte gerade, da steht iCarly. Der junge Karl Marx. Ich dachte, da steht der junge iCarly Marx. Und ich dachte, what the fuck ist denn jetzt los? Der junge Karl Marx.
Was ist,
also jung klein geschrieben. Er ist jung. Er ist, ist auch ein Junge gewesen wahrscheinlich, aber er ist auch jung.
Aber jetzt ist die Frage, ist es ein Biopic über Karl Marx? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, falsche Fährte.
Ich will schon wieder anfangen, Blödsinn zu reden, Timon. Das ist ganz schwer für mich, dieses Spiel. Ich muss mich krass zurückhalten. Mir fallen wieder 10 verschiedene Sachen ein, die man aus dem Titel machen kann.
Wir müssen quasi, wir gehen vom Titel zum Film über.
Okay, so. Karl Marx. Karl Marx ist Kommunist durch und durch, oder? Das war doch dieser Kommunisten-Anführer.
Genau, das war der Begründer quasi des Denkens davon. Ja.
Der ist jung. Es kann ja nur ein Biopic über die jungen Jahre von Karl Marx sein, oder nicht?
Ja, oder es ist so eine Metapher wie Matthias Schweighöfer ist im Jahr 2014 als 20-jähriger Uni-Student und hat eine Idee, die die ganze Uni irgendwie auf den Kopf stellt, denn er will den Kommunismus irgendwie. So, weißt du?
Du meinst so dieses, da gab es doch letztens irgendwie so ein TikTok-Projekt, so ein Social-Media-Projekt, wo Anne Frank moderne Person auftritt und dann im Prinzip anstatt einem Tagebuch eine Instagram-Story führt.
Genau, genau. Also wenn Karl Marx quasi heute leben würde.
So, ja.
So, das ist jetzt meine Prämisse.
Okay.
Gespielt von
Ich weiß nur, wie der mit Bart
Daniel aussieht. Brühl.
Daniel, also meinst du, es ist ein deutscher Film, ja?
Ist ein deutscher Film, ja. Ich glaube, Daniel, weil das ist ein Brühl. Thema, Karl Marx war auch ein Deutscher. Ich glaube jetzt nicht, dass da ein Ami, also so wirklich so ein Antikommunist kommt und sagt, boah, da Karl Marx-Film, den müssen wir jetzt mal machen.
Ja, es kommt auf jeden Fall, ist ein europäischer Film auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein amerikanischer Film ist. Die würden sich mit solchen Themen wahrscheinlich niemals auseinandersetzen.
Ja,
ja, aber was erlebt denn der? Was ist denn so interessant an der Geschichte, dass das erzählt werden muss? Wie er sich den Kommunismus ausgedacht hat?
Ja, oder? Nein, es ist so ein bisschen wie die Welle, weißt du, so kann das in der heutigen Zeit funktionieren? So.
Ja. Oder, dann, ja. Man sieht die Welt aus seinen Augen und er hat eine Vision, wie sie besser werden könnte.
Weil er probiert. Ja, aber er stößt dann bestimmt auch so auf institutionellen Widerstand, der Interesse daran hat, dass diese Bestrebung nicht zu stark wird und sowas.
Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, was für ein Landesmann ist Karl Marx? Ist das ein Deutscher?
Deutscher. Nee, ne?
Ist ja, Karl doch. Marx deutsch?
Ja.
Wirklich?
Ja. Okay. Der ist in, hier, wo ist er geboren?
Trier. Bitte beleidigt mich nicht in den Kommentaren, weil ich hatte in meiner Schulzeit, haben wir Ägypten gemacht, dann das alte Griechenland und dann ungefähr 4 Jahre lang nur Zweiter Weltkrieg. Keine Ahnung, was davor und danach passiert ist, aber irgendwas mit Karl Marx offensichtlich. Keine Ahnung.
Ja, der war tatsächlich davor.
Ah ja, vor dem Zweiten. Also, okay. Mhm.
Aber ist ja. Egal.
Ist egal. Sollen wir das einloggen und nachgucken?
Also, wir sagen sowas wie die Welle, aber mit kommunistischen Gedanken. Ist ja. Auch so ein bisschen, wo du dir auch denkst bei dem Film, wo kamen denn da die Spendengelder für her? Warum wurde der denn finanziert?
Okay, pass auf, ich löse auf, ja? Darf ich auflösen?
Ja, ja, ja.
Also, ist schon mal ein französischer Film.
Ah, okay. Ja, gut.
Der Film heißt im Originaltitel Le Jeune Karl Marx.
Aha.
Wahrscheinlich auf Deutsch der junge Karl Marx. Die frühen Jahre von Karl Marx, Friedrich Engels und Jenny Marx zwischen Paris, Brüssel und London.
Scheiße.
Und jetzt will ich wirklich wissen, ob Karl Marx ein Deutscher ist, Alter. Karl Marx, ich habe keine Ahnung. Deutscher Philosoph und Ökonom. Sag ich doch. Verstorben 1883, also der hat weit vorm Ersten Weltkrieg gelebt.
Ich finde aber schade, dass wir das genau ausgeschlossen haben, dass es um seine jungen Jahre geht.
Wieso ausgeschlossen?
Ja, wir haben gesagt, nee, das ist auf keinen Fall. Und dann ging es jetzt hier drum.
Hey, ich bin davon ausgegangen, dass es die jungen Jahre von Karl Marx sind. Ich dachte, okay. Hey, was hast du denn ausgeschlossen?
Ich habe sofort ausgeschlossen. Fürs Spiel habe ich es ausgeschlossen.
Ja, gut, okay. Es ging um einen Jungen, der Karl Marx gesehen hat wahrscheinlich.
Okay, wollen wir noch einen probieren?
Ja, komm, ich zieh noch mal einen.
Der Titel hat schon zu viel verraten. Wir brauchen einen, wo wir so nicht mal das Genre erkennen.
Wie zum Beispiel bei dem Film Barbarella. Hier steht auch drauf, von wem das ist. Liebe Grüße an Vanessa, die hat das draufgeschrieben. Die hat es sogar unterschrieben. Ich habe Autogramm von Vanessa aber hier.
Irgendwas klingelt auch bei Barbarella bei mir.
Also ich habe auf jeden Fall eine schwarzhaarige Frau mit einem Bienenstock, mit einer Bienenstockfrisur und einem engen Latex-Outfit vor meinen Augen. Das könnte jetzt aber auch ein Porno sein. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber
es klingt so ein bisschen wie Horrorgenre.
Barbarella. Ich denke irgendwie an Vampire direkt. Ich weiß auch nicht, warum.
Horror, kann aber auch, so,
ich habe bei dem Film Angst, dass ich wirklich zu viel weiß, ohne es zu wissen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Dass irgendwas klingelt so im Hinterkopf.
Ja, ja, genau. Gesehen habe ich ihn auf jeden Fall nicht, das kann ich
sagen. Aber ist Barbarella eine Vampirin oder ist sie so eine Vampirjägerin?
Nee, die ist schon selber Vampir, aber frag mich jetzt nicht, warum da dann existiert, also wird die dann gejagt?
Vielleicht ist es so ein, sie jagt, aber sie wird auch gejagt, Film. Und sie hat ein cooles Latex-Kostüm an. Für die,
und sie hat ein cooles,
damit die Männer auch reingehen. Damit
vielleicht kämpft Poster, die gegen Van Helsing in dem Film. Der ist ja so der Vampirjäger schlechthin, ne?
Weil
es irgendwie 400.000 Filme gibt, habe ich das Gefühl.
Ja, oder hier Abraham Lincoln, Vampirjäger.
Ja, das ist auch immer noch historisch korrekt.
Oh,
der hat mit Karl Marx zusammen Vampire gejagt damals.
Oh Mann.
Barbarella, das ist überhaupt nicht greifbar, ne? Aber du, diese,
ja, eben, das wollte ich ja, das wollte ich.
Diese Person, ich glaube, ich verbinde das gerade mit Futurama. Ich glaube, bei Futurama gab es im Fernsehen bei denen.
Aber du darfst jetzt nicht wirklich überlegen, was es sein könnte. Also,
jetzt doch nicht.
Also schon, aber du kannst ja nicht die ganze Zeit überlegen, was du wirklich weißt. Du musst.
Ach so. Ja, aber wie ja. Ja.
Weil Barbarella, wir sind jetzt gerade im Vampir. Horror.
Okay, dann gehen wir jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Das ist das, was ich in meinem Hinterkopf habe. Ich vermute jetzt aber was anderes, weil Barbarella, weibliche Barbarin.
Ah,
weißt
aber
du?
Dann bin ich so zeitlich eher so ein paar Jahre nach Conan, weil das erfolgreich war. Und dann haben sie gesagt, komm, machen wir Barbarella.
Ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass der Film gut ist.
Der läuft wahrscheinlich, der stand damals in so Videotheken, wurde dann gerne mal ausgeliehen. Mhm, ich sage auch wieder wegen des Covers, sage ich ganz ehrlich.
Die Frau ist auch safe nicht viel angezogen. Da bin ich auch, da bin ich auch eigentlich fester Überzeugung von. Das ist so wahrscheinlich 70er, 80er, ja, so Conan der Barbar war so erfolgreich, ja, das kommt schon hin, das kommt schon hin.
Und dann aber so, ja, Walküren waren schon vergeben, dann nehmen wir halt Barbarella.
Ja, genau, genau, ja. Barbarella ist ja naheliegend auch. Ist wie Nutella, nur mit Barbaren. Okay, ja, aber also, was macht die denn in dem Film?
Gibt es denn noch andere barbarische Kriegerinnen? Wahrscheinlich, ne? Also sie ist dann nur die Anführerin eines ganzen Stammes, so.
Ja, wie heißt das nochmal bei Wonder Woman? Die haben, das ist doch auch irgendwie auf Walküren. Dieser Ach, sind das Walküren?
Das sind, glaube ich, Walküren, ja. Oh,
scheiße, was meine ich denn?
Boah, Amazonen?
Ja, Amazonen, die meine ich, genau. Vielleicht ist das so Richtung Amazonen, aber dann würden die ja nicht Barbarella, würde die ja nicht Barbarella heißen, oder?
Ja, aber es kann doch sein, dass sie dann irgendwie sie ist so mega stark, weil sie auch eine halbe Amazone ist oder irgendwie so.
Ja, die muss irgendwie besonders sein. Das muss eine besondere Amazone sein, die vielleicht, keine Ahnung, in halb voll Zaubertrank gefallen ist.
Ja, sowieso Halbgötter damals, weißt du, so Herkules. Und sie ist halt so, ihr Vater war irgendwas oder ihre Mutti, ich weiß auch nicht genau.
So in etwa wahrscheinlich.
Ja. Okay, und deshalb ist sie die Anführerin dieses Stammes. Als einziger Frauenstamm kämpfen sie gegen alle Männerstämme. So.
Und was ist die Problematik, die in dem Film passiert?
Da, ja, irgendwas wird geklaut vielleicht.
Meinst du so ein Zepter? Zepter klingt gut, oder?
Ja,
so
Zepter, ja.
So ein Zepter, so, dann kommt Indiana Jones und klaut den Zepter.
Das klingt aber wirklich, ich glaube, so in den 70ern, 80ern haben die genauso Drehbücher geschrieben.
Ja, natürlich.
Ja, Zepter klingt gut, schreib das
ist
mal
ist ja
auf.
Die Zeit von Indiana Jones, kombinier Indiana Jones und Conan der Barbar, dann hast du Barbarella, nur mit mehr Latex wahrscheinlich.
Weil damals haben die auch schon Latex getragen, der Film ist nicht ganz akkurat.
Ja, ist keine Ahnung, es ist super dehnbares Mega-Latex. Das ist halt so krass gegen Kugeln und so, weil da gab es ja schon Schießerei. Ey, Alter, ich guck nach, ich weiß wirklich nicht, was Barbarella ist.
Barbarella. Ja!
Oh!
1988.
Das ist ja mit Sci-Fi auch dabei.
Ja, aber man sieht, sie hat nicht so ganz viel an.
Nee, aber ich habe gehabt. Sehr gut.
In der fernen Zukunft wird eine sehr sexuelle Frau damit.
Eine sehr sexuelle Frau. Okay.
Den bösen Durant zu finden und zu stoppen. Unterwegs trifft sie verschiedene ungewöhnliche Menschen. Was eine Scheiße.
Oh mein Gott. Wird eine sehr sexuelle Frau damit beauftragt, den bösen Durant, ist das so Duran, Barbarella Edition.
Jane Fonda.
Das gibt's ja nicht, ey.
Geil.
Ich glaube, daher kenne ich diesen Namen auch, weil Jane Fonda kenne ich halt. Und wenn man mal ein Interview mit ihr gesehen hat oder so, dann ist da bestimmt Barbarella mal gefallen.
Also ich meine, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nicht um Barbaren ging, aber optisch sieht sie jetzt gar nicht so weit weg aus von so einer.
Ich glaube, das ist so Sci-Fi-Barbaren. Ich kann mir nicht vorstellen, also das ist irgendwie Barbaren auf einem anderen Planeten.
Eine mit Laserkanonen. Sehr sexuelle Frau. Was eine Scheiße.
Ja, aber mein Gefühl lag nicht falsch. Aber mit dem Vampir, ich glaube, das kam wirklich von Futurama. Warte mal, Futurama, Barbarella gebe ich einfach mal ein.
Also die Sets, ich klicke mich hier gerade durch, sehen auch wirklich sehr außergewöhnlich aus, würde ich sagen. Sehr, sehr future-mäßig. Ich sehe komische Apparaturen, Wassertanks, Schläuche. Alles ein bisschen abgefuckt.
Okay, nee, aber ich erinnere mich, bei Futurama gab es eine Fernsehmoderatorin, die hatte halt diesen, wie ich das gerade beschrieben hatte, ne, so einen dunklen, engen Anzug an, so eine schwarze, hohe Frisur. Und ich meine, die war ein Vampir oder irgendwie sowas. Dann habe ich das einfach da wahrscheinlich absolut mit direkt verbunden. Aber wenig an ist auf jeden Fall mit drin. Das haben wir.
Ja. Ja, schön. Klasse.
Ja, danke, Vanessa, auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ja. Wir haben noch mehr Zettel übrigens, ne? Also, wir können das nochmal spielen.
Ja, falls wir es nochmal machen wollen, wissen was im Petto haben wir jetzt noch. Vielen Dank dafür. Ich hatte sehr viel Spaß auf meiner Variante. Ich hoffe, du auch.
Ich auch, aber ich finde, wir sollten immer abwechselnd unsere Versionen spielen. Finde ich schon.
Ja, alles
finde ich nicht schlecht. Wir haben so viele Zettel, da können wir noch 40 Folgen wahrscheinlich, na, so viel auch nicht, aber 4 zumindest mitfüllen.
Falls ihr das Spiel auch gut fandet oder das nie wieder haben wollt, schreibt uns bitte.
Dann schreibt euch, falls ihr es nie wieder haben wollt, okay. Den 942 habe ich euch schon genannt. Ich erwähne es nur noch mal, von welchem Film würdet ihr gerne mal ein Musical sehen. Auch ein Musical-Film natürlich, ne? Also muss jetzt nicht unbedingt Broadway sein, sondern natürlich Musical-Film auch möglich. Schreibt's in die Kommentare vom aktuellen Post 42 Podcast. Mag sein, dass er erst morgen kommt, wenn ihr das hier gerade frisch hört, weil, ne, wie gesagt, ich weiß nicht, wann die Folge heute online geht. Wir haben schon 6:30 gerade. Scheiße. Wir beeilen uns. Wir reden jetzt extra doppelt so schnell für den Rest der Folge dann, damit wir schneller fertig sind.
So, wir haben aber noch was, denn wir sind wieder auf unserer Bestenliste. Die besten Filme aller Zeiten überhaupt, die jemals
auf IMDb.
Auf IMDb, dankeschön. Ja, genau. Und zwar sind wir angekommen bei
Platz 117, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug aus dem Jahr 1989 von Steven Spielberg.
170th place, Indiana Jones and the Last Crusade from the year 1989. And the director is Steven Spielberg.
Ja, Mensch, das ist ja ein Zufall. Noch ein
Was? Indiana Noch mal Indiana Jones, Timon.
Der dritte Teil, ja. Nach 1 und 2 sind wir jetzt wieder in der Chronologie angekommen. Nach Normal und Prequel, jetzt geht's weiter.
Und, yes. Und ich habe den zweiten Teil wirklich nicht gesehen. Das war kein Witz. Ich habe wirklich nur den ersten und den dritten gesehen. Aber auch schon bevor wir den Podcast gemacht haben. Warum, weiß ich auch nicht. Kann ich euch nicht beantworten. Ist irgendwie passiert.
Ja, weird, blöd. Ne? Ja, es geht darum, als Dr. Henry Jones Senior bei der Suche nach dem Heiligen Gral plötzlich von der Bildfläche verschwindet, muss der angesehene Archäologe Indiana Jones in die Fußstapfen seines Vaters treten und die Nazis stoppen.
Ja, mehr Nazis.
Ja, es geht wieder um Nazis, die mal wieder irgendein heiliges Relikt haben wollen und leider wieder an Indiana Jones geraten sind. Verdammt.
Und das hast du jetzt davon, ja? Gerade hast du dich beschwert, dass das ja so blöd war mit diesem komischen Kult, mit dem Mörderkult und so. Haben die dann gesagt, ja gut, dann gehen wir halt wieder zurück auf die Nazis.
Nehmen
die
Nazis,
hat funktioniert, ne? Ja. Das war ja auch besser. Nazis funktionieren immer.
Ja, ich hatte gerade ja schon sehr viel über Indiana Jones geredet und auch immer diese Parallele zu James Bond, die sich offensichtlich wirklich durchzieht, weil der Regisseur das so wollte. Und Fun Fact dazu, Steven Spielberg hat Sean Connery als Vater von Indiana Jones gecastet, weil er wollte, dass James Bond Indiana Jones Vater ist.
Gott, das fällt mir ja jetzt erst auf, Alter.
Ja.
Das ist ja also ich wusste, dass Sean Connery James Bond ist und ich habe ja auch offensichtlich, ich habe den gerade noch mal geguckt, den Film. Ich habe auch gesehen, dass Sean Connery in dem Film mitspielt. Aber und ich habe auch sogar gedacht, boah, wow, das erinnert mich echt an James Bond an manchen Stellen. Aber ich habe diese Brücke überhaupt nicht hingekriegt in meinem Kopf. Ja, das in der Tat macht schon durchaus Sinn.
Ja, finde ich aber cool, dass er dann gesagt hat, ey, komm, dann ist er wenigstens Indiana Jones Vater.
Ja. Auch wenn jetzt die Rolle sehr weit weg von einem James Bond ist, muss man auch sagen.
Seine Rolle, ja, das stimmt.
Ja.
Ja, was sagst du denn dazu?
Ja, ich habe mich gerade extra ein bisschen zurückgehalten, weil ich nicht meine ganzen Kugeln schon vorher rausschießen wollte. Weil ich habe eine klare Meinung zu dem Franchise. Und das hast du eigentlich gerade mehr oder weniger bestätigt. Ich habe ein Problem, das habe ich, glaube ich, anfangs schon erwähnt. Für mich sind diese Es sind halt fließende Übergänge für mich bei den Filmen. Ich konnte nie sagen, und deswegen habe ich wahrscheinlich den zweiten Teil nie gesehen, weil ich dachte, ich habe alle Filme gesehen tatsächlich. Mhm. Ich konnte nie richtig zuordnen, was passiert in welchem Teil. Ich habe die halt wahrscheinlich damals alle hintereinander weggeguckt und dementsprechend, also was heißt alle? Ich habe
den ersten
und den dritten, geguckt. Und ich wusste, mit der Bundeslade war das jetzt der erste oder der dritte Teil, dann mit dem Heiligen Gral, da war ja auch noch irgendwie was. Und dann schmilzen noch irgendwo die Gesichter, dann waren doch auch Nazis mit dabei. Also für mich ist irgendwie dieses ganze Franchise leider ein Klumpatsch. Jetzt gerade in diesem Moment, wo ich hier sitze, weiß ich natürlich, erster Teil Bundeslade, dritter Teil Heilige Gral, ne, Sean Connery auch nur im dritten Teil und so weiter. Da komme ich jetzt gerade schon ein bisschen näher dran. Aber nichtsdestotrotz ist für mich die größte Schwäche aller drei Teile wahrscheinlich, mit der Bestätigung von dir gerade, die Story, das Drehbuch.
Ja.
Die haben das, also man kann, glaube ich, unumstritten sagen, dass die Indiana-Jones-Teile, gerade was Action angeht, was diesen Abenteueraspekt angeht, unfassbar viel Spaß machen.
Ja.
Und heftiges Production-Value, toll besetzt, gar keine Frage. aber wer hat diese Geschichten geschrieben?
Da ist, ja, George da Lucas. Ist,
ja, George Lucas, genau. Da hängt so viel mehr Potenzial hinter als das, was es ist. So, dass du halt diese Nazi-Geschichte so aufbläst, dass die da ständig gegen Nazis kämpfen müssen. Das ist für mich so völlig blödsinnig einfach. Anstatt ihn mal irgendwie wirklich, keine Ahnung, er geht zum Beispiel in einen Tempel und er verharrt 90 Minuten in diesem Tempel und muss verschiedene Probleme lösen. Das ist doch schon cool genug. Man muss doch da jetzt nicht irgendwie den dritten Weltkrieg
ausrufen. Ja, muss man den zweiten gucken. Da ist er nämlich nur in dem Tempel und muss Probleme lösen.
Okay, ja gut, vielleicht ist der zweite Teil dann mein Favorite, aber ja.
Also ich kann mal sagen, ich finde den dritten, also ich habe jetzt alle geguckt, ich fand den dritten am besten. Also ich fand ihn nicht krass, aber ich fand ihn von allen drei am besten, weil der sich meiner Meinung nach auf die Stärken von Indiana Jones bezogen hat. Und zwar zum einen, weil der sich am meisten wie Abenteuer angefühlt hat. Also, der hat sich nicht so albern angefühlt. Ich fand der
auch im Vergleich mit dem ersten?
Ja, der erste und der zweite, die waren, ich habe das ja auch ganz oft gesagt, die haben sich so ein bisschen künstlich angefühlt, albern, als wäre ich so ein bisschen in so einer Freizeitpark-Attraktion. Und der hier hat sich eher so ein bisschen angefühlt wie so ein alter Vorgänger von sowas wie Da Vinci Code oder Sakrileg oder so. Also, wo Tom Hanks irgendwie ein Mysterium aufdecken muss. Und so hat sich das hier eher angefühlt, auch wie so eine Schnitzeljagd, wie, okay, wir müssen jetzt dahin, dann müssen wir das lösen und das und das. Und er hatte halt nicht so dusselige Figuren, wie zum Beispiel die Frau im zweiten Teil, also was mich auch sehr aufgeregt hat. Der hat sich zumindest darauf konzentriert, ein bisschen ernster, also sich selber ein bisschen ernster zu nehmen und trotzdem so eine gewisse Leichtigkeit zu haben, aber auch zumindest eine Geschichte zu erzählen, wo man sagt, okay, das ergibt schon ein bisschen Sinn, dass man das ja erzählen möchte.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also bei Indiana Jones ist halt, da sieht man ja, wenn man den Film guckt, da wird halt viel, was eigentlich eine sehr dramatische, also gerade was Nazis angeht, da wird natürlich viel mit Humor
übertönt. Und man weiß ja, Indiana Jones ist halt wie James Bond so einer, der kommt aus jeder Situation raus und dann stehen da 10 Typen mit Maschinengewehr. Ja, der boxt die einfach alle kaputt, fertig. So ist halt so. Du hast, ich hatte im zweiten Teil ja nicht einmal Angst um Indiana Jones, weil ich mir dachte, dann wird ja nichts.
Ganz besonders nach dem Ende. Also ich bin wirklich auch gespannt, was jetzt im vierten Teil passiert, weil, also ich das Ende vom dritten Teil war wirklich so, warte, was tut er jetzt? Weißt du, was ich meine? Oder ich sagen einfach? Nee,
ich versteh's nicht. Ja,
scheiß drauf, der Film ist von 1989. Er trinkt aus dem scheiß Heiligen Gral, Alter.
Nein, aber das ist ja, das funktioniert ja nicht mehr, weil der Gral ja dann weg ist und er ja den Tempel verlassen hat. Also er.
Ach so, der bleibt nur unsterblich, wenn er da geblieben wäre.
Genau. Ja, Spoiler gerade.
Ja, ist auch egal, komm, drauf geschissen. Also bei Indiana Jones geht's auch, glaube ich, nicht darum, dass es irgendwie eine tiefe Story hat, sondern eher um den Spaß beim Gucken selber.
Ich verstehe die Nazi-Thematik so ein bisschen, weil die Nazis ja wirklich auch immer hinter diesen Artefakten her waren und gedacht haben, okay, damit können sie halt ihre Macht sichern. Also es war schon so ein bisschen Thema. Aber ja, du hast recht, es ist sehr viel Nazi und es hätte es nicht nochmal gebraucht.
Ja, auch das, weiß ich, dann holen die dieses Buch aus Berlin wieder, dann kommt Adolf Hitler und unterschreibt da einmal schnell in dem Buch. So.
Einfach Hitler kommt einfach drin vor.
Ja, what the fuck, Alter. Also, wenn ich an Indiana Jones denke, denke ich nicht an Kämpfe mit Nazis, sondern diese Szene, wo er im ersten Teil diesen goldenen Affen diesen Sack mit Sand austauscht. Und das ist eigentlich das, was ich sehen will bei Indiana Jones. Ich möchte, dass der irgendwie, das kann ja auch von mir aus total absurd sein, das ist eine fiktive Story, das muss nicht immer alles historisch korrekt sein oder weiß der Geier was, aber ich mag total, in welcher Zeit die Filme spielen, also so die 20er, 30er, die bringen ja diesen eigenen Charme mit und dann daraus einen Abenteuerfilm als Archäologe zu machen, der halt noch super krass irgendwie kämpfen kann und mit einer Peitsche umgehen kann und super intelligent ist und so. Und da, ich finde, da hängt so viel mehr Potenzial hinter als das, was die in der Story so verarbeitet haben. Das finde ich super schade eigentlich.
Ich glaube auch, also ich finde das ja zum Beispiel auch cool, dieses, die sind ja in einem fremden Land, das fühlt sich alles auch gut an, so du hast schöne Sets teilweise auch.
Ja.
Und er hatte dann Freunde und so, da hätte man auch mehr draus machen können. Also streich vielleicht die Nazis, dann nimm irgendeinen Milliardär, der da einfach hinterher sein möchte und da alles drauf verwettet, der einfach sehr into ist. So, das reicht ja schon. Oder irgendwie so eine kleine Verstrickung dann einfach hat und auch Leute kennt auf der Welt.
Ja.
Da brauchst du nicht wieder die Nazis und dann fühlt sich das so ein bisschen natürlicher vielleicht einfach an. Und dann hast du auch noch ein bisschen mehr diesen Abenteuerfilm und nicht so, so einen geschichtlichen Mischmasch.
Und du hast vielleicht auch nicht so viele Plotholes wie bei den Indiana Jones Filmen. Ich fand jetzt auch beim dritten Teil extrem, also du musst dir halt vorstellen, das fängt ja schon damit an, er ist Archäologe. Ja, der Film, da kommt ja dieses Relikt am Anfang, das er als Kind sieht und so weiter. Und er kämpft sein ganzes Leben lang, dieses Kreuz zu finden, um ins Museum zu bringen. Also ihm bedeuten diese Relikte ja auch was. Ja,
wobei und dann er im zweiten einfach welche Sachen verhökern wollte. Also
ja, das genau das meine ich. Und dann jetzt auch im dritten Teil finden die einfach dieses Grab von diesem Ritter, ja, mit dieser Tafel, mit diesem Schild. Und was macht der?
Ja, er macht alles kaputt. Alle durch
die Gegend. Einfach alles kaputt machen, anzünden, Ratten überall, scheiß drauf. Anstatt sich drum zu kümmern, dass es irgendwie restauriert. Er ist scheiß Archäologe. Was ist sein Job jetzt am Ende?
Ja, er bricht doch einfach so alte, also Bodenplatten auf. Oder nicht? Einfach kaputt.
Ja, also wenn man diesen Archäologie-Aspekt viel mehr beleuchtet hätte, viel mehr dieses Abenteuer und Archäologie, Schätze finden, historische Fallen von Völkern, die schon ausgestorben sind, ne, so die Mayas, und wobei ich glaube, die Mayas, die kommen wirklich in dem vierten und fünften Teil irgendwie sowas, ich glaube, das hat damit irgendwas, ich frage mich nicht, aber es ist leider Gottes
ganz viel drehbuchmäßig,
genau, gerade weil auch, und das muss man auch sagen, Ich traue so ein bisschen danach, dass es solche Filme kaum noch gibt. Also diese handgemachte Kulissen.
Ja.
Meiste wird ja einfach vom Greenscreen heutzutage gedreht. Aber du siehst halt bei dem Film jetzt explizit, wenn da es regnet, die Klamotten sind durchnässt, so, die gehen wirklich durch den Sumpf durch.
Die bauen oder diese die Bootszene, weißt du das noch? Wo die da auf diesem Boot, auf diesem Kutter waren? Das war ja auch alles, also Nacht, die Gicht peitscht.
Ach so, ja.
Die Typen wollen ihn da verkloppen, vom Bord schmeißen und so. Das hat sich ja auch sehr natürlich und gut einfach angefühlt.
Und das vermisse ich bei so vielen Filmen, die heute da sind. Ja, also das ist vielleicht auch mal mehr so Aspekte, die man von den alten Filmen auch mal aufgreifen soll. Dieses Handgemachte. Ne? Du hast jetzt bei Dune zum Beispiel, hatten ja letzte Folge drüber geredet, da hast du es ja auch an vielen Stellen gehabt, ne? Dass man halt wieder mit handgemachten Effekten arbeitet. Und es tendiert ja auch gerade alles wieder mehr dazu hin, weil die Marvel-Ära ist jetzt auch langsam vorbei. Aber
und man muss sagen, der Film ist schon, was das angeht, sehr aufwendig. Also allein die ganzen Actionsequenzen, Verfolgungsjagden, Motorräder und so, Tiere, also ich weiß nicht, war das.
Aber nicht nur, also, ne, gerade du hast von den Elefanten gerade gesprochen. Hier ist eine Szene, wo die durch so einen Zirkus, ne, dieser Zirkuswagen.
Ja, genau.
Und da merkst du halt, die Tiere, die da waren, die waren wirklich ausgewählt, ne, dass da nicht unbedingt alles echte Tiere sind, sondern sind auch viele Puppen bei gewesen. Und das finde ich auch viel besser, als wenn du siehst, okay, da sind welche Tiere, die werden gerade dazu gezwungen, irgendwie in diesem Film mitzumachen. Mach doch einfach coole Animatronics oder Puppen oder so. Das hat Steven Spielberg mit Jurassic Park und jetzt auch hier Indiana Jones ja so auf die Spitze getrieben. Und irgendwann hat das keiner mehr gemacht. Und das ist auch super schade.
Aber zum Beispiel auch diese Rattenszene hat mich auch sehr beeindruckt. Ich hatte gelesen, die haben für den Film 2000 Ratten gezüchtet, weil die halt die selber züchten mussten, um sicherzugehen, dass sie keine Krankheiten haben. Und das ist eine Arbeit, so mit so lebenden Tieren sowas halt umzusetzen, das musst du auch erstmal machen dann, ne?
Ja, ja.
Also da committet der Film schon und das finde ich auch sehr cool. Und deshalb fühlt er sich an ganz vielen Stellen auch nach Abenteuer an. Und ich mag auch Harrison Ford unfassbar gerne. Ich mag den so sympathisch, auch in dieser Rolle immer noch ein bisschen. Wenn er nicht gerade wieder alle Frauen flachlegen möchte. Ich mag auch den Dad. Ich finde, der ist so ein guter Kontrast. Ich finde auch mal ganz schön, dass es auch mal so ein, nicht nur Action, 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 sondern dieses, ja, hier ist so ein kleiner Vater-Sohn-Konflikt, der auch so ein bisschen anders ist. Also er ist ja mehr so der Ruhige, so Bücher, so, oh, was ist denn jetzt hier los? Warum ist denn hier so viel, ne, hin und her? das mochte ich auch irgendwie. Also der, wie gesagt, der Film, und ich hatte es dann später auch gelesen, das war auch der, den Steven Spielberg am meisten mochte von den dreien. Und der hat mir zumindest auch am besten gefallen, weil der ein paar Sachen ganz gut gemacht hat und vor allen Dingen weniger Schwächen hatte.
Ja, okay, verstehe ich. Ja, also mein Favorit ist immer noch der erste. Der erste, der hat für mich am meisten Abenteuer. Ich habe den zweiten natürlich jetzt nicht gesehen. Vielleicht ist wirklich der am Ende mein Lieblingsteil, weil da hast du halt keine Nase, aber du hast halt schon ziemlich viele Negativpunkte gerade genannt. Deswegen.
Mal abwarten.
Aber ich scroll halt auch gerade mal so ein bisschen durch die Filmografie von Steven Spielberg durch. Das ist halt auch immer so ein Thema, wo ich viel drüber nachdenke, weil er ist ja schon einer der angesehensten Regisseure, jetzt vielleicht auch in unserer Zeit, aber auch natürlich vergangenen Zeit, ne? So 80er, 90er. Und ich finde, leider hat Spielberg er hatte mal hier und da so ein paar Dinger, ne? So Ready Player One war ganz cool. Die Fablemans habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Aber
ja, Ready Player One, ich weiß erstens kaum noch was und ich habe eine 4 gegeben. Also ich,
eine 4?
Ja, boah. Ich fand den wirklich gar nicht gut. Also der hat mich also gar nicht geguckt.
Eine 7 hatte ich ihm gegeben. Der hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie wissen, worum es da ging, kann ich ja auch nicht mehr sagen. also so das High-High-High-Ding, was ich von ihm hatte, war Schindlers Liste, Jurassic Park und Hook. Das sind so meine Lieblingsfilme. Ja. Und E.T. auch.
Ah, der hat schon. Nee, also guck mal, also Catch Me If You Can bin ich auch ein sehr großer Freund.
Terminal. Den habe ich noch nicht gesehen. Den muss ich ausklammern.
Oh, okay. Ja, Terminal ist so ein kleiner Lieblingsfilm von mir. Verstehe ich auch, dass einige den nicht mögen. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Ja, Soldat James Ryan fand ich damals gut. Gut, Schindlers Liste auch. Ne? Also der hat schon viel Gutes auch gemacht. Aber also,
ja.
Es tut mir leid, aber ich finde. Indiana Jones ist ein bisschen overhyped auch für mich einfach. Aber es ist vielleicht auch, wenn man. Das ist
Kindheit von vielen.
Es ist ja, genau. Kindheit, also, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, ich glaube, wenn man den so mit 13, 14, 15 gesehen hat damals, dann kickte der auch nochmal anders.
Ja.
Ist wahrscheinlich ein bisschen wie Star Wars. Also, ja, wenn man jetzt anfängt mit Star Wars, dann kommst du nicht so rein, wie wenn du den damals geguckt hast.
Absolut, absolut. Du hast ja durch den Geschichtenerzähler George Lucas ja am Ende. Auch wieder so eine Art Märchen, ne? Das ist ja das, was du als Kinderfilm gerade wahrscheinlich so interpretiert hast. Das ist halt eigentlich ein Märchen für Erwachsene, Indiana Jones. Du hast halt diese ganzen, diese Gags, dieses comichafte Kämpfen, ja, diese, weiß ich nicht, ein Flugzeug fliegt auf den Tunnel zu und die Flügel gehen ab und der Pilot guckt dann noch rechts rüber so. Das ist halt diese Elemente aus Kinderfilmen, dieses Märchenhafte
ist ja, aber
halt
dafür ist Indiana Jones drin. Dafür ist das Drehbuch ja nicht so für Erwachsene geschrieben, habe ich das Gefühl,
genau,
oder?
Genau, dass dann da immer mit der Nazi-Keule kommt, ne? Dass sie da wirklich dann einfach da gefühlt irgendwie nachher dann doch irgendwie einen Nazi-Film draus machen. Also so viel Screenter, wie die Nazis haben in dem dritten Teil, ist schon wirklich ja, gut, bescheuert.
Ja. Aber also Hot Take, wir waren ja jetzt auch keine, wir waren ja nicht komplett überzeugt von den alten Star-Wars-Filmen.
Na? Fünfter ist epic, besser geht's nicht.
Ja,
zurück ist mein Lieblings-Star Wars-Teil.
Okay, weil ich wollte den Hot-Take aufmachen, ob vielleicht George Lucas auch nicht so ein krasser Drehbuchautor ist.
Nee, da gebe ich dir recht. Also George Lucas hat ja auch bei Star Wars super viel geklaut, bei Valerian, bei Dune, das ist ja nachgewiesen. Du findest da super viele Elemente bei anderen Science-Fiction-Romanen auch wieder. Er hat natürlich es geschafft, alles miteinander zu kombinieren. Das ist eine Kunst für sich, ja, also besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Er hat halt gesagt, ich will ein Märchen erzählen, ich nehme den Aufbau von einem normalen Märchen, ich mache das im Weltall und ich klaue mir von meinen Lieblings-Science-Fiction-Serien so das Beste irgendwie raus. Mhm. So ist Star Wars ja im Prinzip entstanden. Und bei Indiana Jones, ich keine Ahnung, also er hat das ja auch nicht alleine geschrieben, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Aber ja, also diese Aspekte, diese Abenteueraspekte kommen schon gut rüber, aber dass man das automatisch dann mit Nazis kombinieren muss, verstehe ich nicht.
Und es tut mir auch ein bisschen leid, dann zu hören, dass die beiden neueren Teile jetzt auch nicht so mega geil ankamen, weil wir ja beide sagen, wir sehen da ja so viel Potenzial drin, was man noch machen könnte,
ja, ja.
Dass es dann schade ist, dass das nicht, also dass es probiert wurde, aber nicht geklappt hat.
Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt so eine Spekulation von mir, ne, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich kann mir vorstellen, dass alleine dadurch, dass Harrison Ford alt geworden ist und der Film automatisch nicht mehr in den 30ern spielt, dass viel von dem Charme verloren geht. Ich weiß, dass in dem fünften Teil irgendwelche Techniken benutzt wurde, um ihn selber zu verjüngen. Also
ja,
ich vermute,
ja,
da werden
Schwachsinn dann.
Ja, einmal das. Und ich glaube, dadurch kommen dann halt wieder Szenen von früher rein. Aber es wird, also da wird niemals wieder so ein Set aufgebaut worden sein. Die Autos werden nicht original sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem vierten und fünften Teil so viel Energie und Liebe zum Detail reingesteckt wurde, wie jetzt da. Und dann kommen wahrscheinlich noch dazu, dass die Story kompletter Blödsinn ist. Aber ich lasse mich überraschen. Ich werde berichten, wenn ich mir die Filme mal angeguckt habe. Vielleicht ist ja jetzt die nächste Zeit ein guter Moment, um mal aufzuholen, wenn ich jetzt eh schon wieder im Thema bin. So.
Ja, mach das doch mal.
Ja, gucken wir mal.
An der Stelle aber Shoutout an Harrison Ford, der wirklich in so vielen krassen Filmen mitgespielt hat. Also Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner, Apokalypse Now. Also der hat schon eine krasse Filmografie.
Der bildet sich auch da was drauf ein. Da erlaube ich ihm auch.
Aber ich hab immer wieder gelesen, dass er wirklich ein sehr netter Mensch ist.
Ja, er gibt sich sehr, sehr, sehr trocken immer in der Öffentlichkeit. Aber wenn man ihm dann, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er eigentlich ein cooler Dude ist, der aber schon seiner, also ich glaube, er kommt auch nicht damit klar, dass halt wirklich viel, so viel CGI gerade passiert und so. Ich glaube, das findet er auch nicht geil, die aktuelle Filmkunst. wie sie sich verändert hat. Ich glaube, da ist er ein sehr großer Kritiker. So würde ich ihn einschätzen.
Ja, gut, das kann gut sein. Aber ich hatte zum Beispiel gelesen auch hier, dass er, ach, jetzt ich vergesse seinen Namen immer, der Asiate, der dann
Kihui Kwan.
Ja, genau. Dem hat er zum Beispiel Schwimmen beigebracht, als sie bei den Dreharbeiten waren und dann da gechillt haben. Und er meinte so, kannst du nicht schwimmen? Nee? Ja, dann komm, dann zeige ich dir das.
Oh, ich will ihn in den Arm nehmen. Wann treffe ich diesen Mann endlich? Ich will genauso glücklich mit ihm Selfie machen, wie er mit jedem anderen Prominenten in Hollywood.
Es ist wirklich so süß, ne, wenn der da immer rumläuft und dann siehst du wieder irgendwelche Selfies, wo er sich freut, dass er andere Leute getroffen hat.
Ja, und genau so ein Bild will ich mit ihm auch haben, weil ich würde mich genauso freuen, wenn ich ihn sehen würde. Ich glaube, ich könnte aufhören zu grinsen, wenn ich den sehe. Der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, habe ich das Gefühl.
Ist er, glaube ich. Ach Mann. Ja, ich mag den auch sehr gern.
Ach ja.
Na jetzt, gut. Jetzt kommt raus, dass er so ein richtiges Arschloch einfach ist.
Kihui Kwan, der hat den Tempel des Todes erst gebaut. Der gehört zu dieser Sekte vielleicht. Kann ja sein.
Ach ja.
Ja, was hast du ihm denn gegeben, dem Film?
Eine 7 habe ich dann am Ende noch gezückt. Also ich hatte die anderen beiden mit 6 bewertet und den mit 7, dass das für mich quasi so der beste Abschluss war.
Auf jeden Fall bin ich auch bei einer 7 tatsächlich.
Ja, guck mal.
Der erste Teil hat eine 8 gekriegt und dann war das für mich naheliegend, dass es eine 7 ist. Den hatte ich tatsächlich auch damals so bewertet, aber ich konnte mich an nichts mehr erinnern. An nichts.
Das die erste Hälfte vom Film.
Nee, aber die erste Hälfte von dem Film war ich so, boah, ja, vielleicht doch eine 8. Und dann verfließt sich das ja komplett in dieser Nazi-Scheiße irgendwie. Und dann denkst du, oh ja, komm, okay, da brauchst du dann auch keine 8 mehr geben, weil das ist
James Bond mit Nazis. Plötzlich mit dem Panzer ankommen und so.
Boah, wie lange diese Szene auch einfach geht. So, hör doch mal auf jetzt. Mach doch mal Abenteuer weiter hier.
Ja, das stimmt. Die Szenen gehen ein bisschen lange immer. Also man hätte ihn auch 20 Minuten kürzen können, den Film.
Ich will mehr Kugeln hinter Indiana Jones herrollen sehen. Das ist es.
Ja,
das ist genau das, was man sehen will. Naja.
Ja, vielleicht machen wir einfach mal einen Indiana-Jones-Film.
Ich denke auch. Übrigens, auf unserer anderen Liste.
Yes.
Aller Bewertungsportale auf Platz 117 ist, glaube ich, der großartigste Zufall, den wir in der gesamten Geschichte des Podcasts jemals hatten. Denn auf Platz 117 ist Monty Python and the Holy Grail, also Ritter der Kokosnuss. Also zwei Filme, die sich mit dem Heiligen Gral beschäftigen.
Geil.
Auf demselben Platz von 1979, Terry Gilliam und Terry Jones. Also Ritter der Kokosnuss im Prinzip auf Platz 117. Den vermisse ich übrigens auch noch sehr auf unserer Liste. Du jetzt nicht, da bin ich fest von überzeugt, aber ich liebe diesen Film.
Ja, ich habe gerade geguckt, er kommt irgendwann noch und ich habe ihm eine 5 gegeben. Wir hatten ja damals
mein Herz. Oh, das ist tief reingestochen. Oh, Mann.
Aber du fandst ja auch die ersten beiden Folgen lolwitzig, von daher.
Ey!
So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, wann ihr das genau hören könnt, aber
heute Nacht irgendwann.
Nächste Woche kommt wieder eine pünktliche Folge.
Ja. Also. Ich beeile mich, ne? Macht es gut und genießt nochmal die letzten Momente vom Osterurlaub hier.
Yes. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüss.